Einen schönen guten Tag zur 178. Folge von unserem Velohome-Podcast. Ich merke gerade, ich hätte noch einen Schluck vorher trinken sollen. Ich depp, der Hals ist trocken. Aber das mache ich jetzt einfach, nachdem ich dem lieben Thomas aus München Hallo gesagt habe und der dann einfach die nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Sekunden, je nachdem wie lange ich trinke, überbrücke.
Hallo, schönen guten Abend aus München zu einer neuen Folge Velohome. Heute wieder mal mit einem Velo-Race, spezial zur Tour de France.
Fantastisch.
Unsere nächste Folge, ja, nachdem wir nach der ersten großen Bergetappe zuletzt aufgenommen hatten und jetzt ist zwar nur 3 Etappen gewesen sind in der Zwischenzeit, aber sich dann doch einiges ereignet hat.
Oh ja, ich muss dich aber korrigieren. Also ich freue mich immer, wenn ich auch mal was korrigieren kann hier, wo ich andauernd sonst korrigiert werde, völlig zu Recht. Wir hatten noch die Sprintetappe besprochen, die Marcel Kittel gewonnen hat, die seinen zweiten Sieg.
Genau, ja, aber da war ja erst eine Bergetappe dabei.
Ja, okay, ja. Also Kittel hatte gewonnen und dann ging es weiter. Chris Froome, um mal sozusagen unseren, unseren Stand, wie er war, als wir uns verabschiedet haben, war Froome vor Gerard Thomas, Fabio Aru, Daniel Martin, Richie Porte auf den ersten 5 und Marcel Kittel hat eine Sprintetappe gewonnen. Ging dann weiter von Troyes nach Nusant-Georges.
Nusant-Georges.
Sprintetappe hatten wir vorher so ein bisschen angekündigt und hatten gesagt, das wird's wohl. Und es war jetzt nicht groß überraschend, ist es zum Sprint gekommen. Boah, und auch nicht wirklich so überraschend. Dritter Sieg von Kittel.
Ja, aber es war knapp. Also,
es war sehr knapp, aber
die knappste Entscheidung in der Geschichte einer Tour de France Etappe. Also ansonsten hätte man
echt, ja, das habe ich nicht mitbekommen.
Früher, ich glaube 0,0003 Sekunden, also mit irgendwie 4 Kommastellen und vielleicht, ja, was waren das? Ein paar Millimeter, die aber auch nur mit irgendwie, keine Ahnung, ganz vielen Frames pro Sekunde von dieser Zielkamera eingefangen werden konnten und dabei war es, finde ich, immer noch nicht so eindeutig zu identifizieren. Und früher, ja, hat zum Beispiel Robert Förster gesagt oder geschrieben, wären da einfach 2 Fahrer als Sieger erklärt worden. Mhm. Aber ja, extrem bitter für den Edvard Boas Sonhagen in dem Fall, der da den Kürzeren gegen Marcel Kittel gezogen hat.
Ja, und man muss ja sagen, Boas Sonhagen hätte ich es, also wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, wem von beiden hätte ich es mir gegönnt. Also Boas Sonhagen seit seiner Zeit bei Sky irgendwie nie mehr, also er hat jetzt nicht mehr irgendein großes Ding. Ich habe ihn immer so als Fahrer, so ein Fahrer, also wenn man sich genau anschaut, ne, 2011 hat er mal 2 Tour-Etappen gewonnen, dann bei der Eneco-Tour 8, 9, 11 Mal, Tour of Britain, okay, Gesamtklassement, aber er war so ein Fahrer, der wirklich sein Hoch so Anfang der Zeit, wie sagt man, 10er Jahre, Ende, so zwischen 2009 und 2011, 12, 13, hatte er so seine richtig gute Zeit. Und
ja, ähnlich vielleicht wie Gerald Ciolek, der auch in jungen Jahren schon ganz große Erfolge gefeiert hat, aber daran dann, ja, bis auf seinen Sieg bei Mailand-Sanremo 2013 nie so recht anknüpfen konnte. Wobei, Edvard Boas Sonhagen hat ja auch jetzt in den letzten Jahren vor allem immer bei diesen, sag ich mal jetzt, arktischen Rennen, dieser Tour of Norway und dem Arctic Race of Norway hat er immer ganz stark aufgetrumpft. Aber es ist natürlich eine andere Liga, als jetzt irgendwo bei der Tour de France eine Etappe zu gewinnen.
Genau, ist ja auch irgendwo ein bisschen Heimspiel für ihn, ne? Als Norweger, der Tour da oben und auch in den englischen Rennen, ne? Tour of Britain, wie gesagt, ne? Zweimal schon gewonnen, 2009, 2015, auch so. Vielleicht liegt ihm das warme Wetter ja auch gar nicht so sehr. Aber ich habe so immer den Eindruck gehabt, nach seiner Zeit, also als er zu Sky gegangen ist, da ging es eigentlich für ihn ein bisschen bergab, was vielleicht auch der Tatsache geschuldet ist, dass er dort nicht den
hat er einfach
den
nicht
Status
Freiheiten
hatte.
Dort, genau. Als wie vorher bei HTC oder High Road und jetzt später auch wieder bei Dimension Data. Aber in dem Sprint muss man sagen, an dem Tag hat der Zug von Marcel Kittel dann endlich mal, sag ich mal, so einigermaßen funktioniert. Aber es war ein Rückenwindsprint und da wäre einfach fast zu spät losgefahren. Es war erst rausgefahren und es hat auf den letzten Drücker dann noch geklappt mit dem dritten Etappensieg.
Ja, also vielleicht Vielleicht war dieser Rückenwind in dem Moment einfach für ihn nicht sein Freund, sondern eher sein, ich will nicht sagen sein Feind, aber kam ihm in seinem Timing zumindest nicht zugute.
Ja, aber ich bin gespannt auf die nächsten Sprints, weil der Marcel Kittel war da echt fertig und hat ganz knapp nur gewonnen und von daher, ja, kann man dann schon überlegen, ob das, ob der jetzt da kräftemäßig abbaut für die nächsten kommenden Tage.
Wir werden nachher noch drauf eingehen, aber es gibt ja auch so den einen oder anderen Sprinter, der jetzt mittlerweile nicht mehr sein Konkurrent ist. Der sich hat an seinem letzten Auftritt noch feiern lassen so ein bisschen, aber der mittlerweile raus ist aus dem Rennen. Aber
das ist richtig, ja.
Andererseits ein Greipel wiederum, der vielleicht nicht mit der Topform in die Tour reingegangen ist. Vielleicht schafft der es ja jetzt am Ende nach hinten raus, dann die Form zu finden und da sich dann seine Siege zu holen. Oder einen Sieg zumindest. Also mein Traum wäre, oder was heißt Traum? Ist ja jetzt nicht so, also ist ja nicht hochgegriffen, aber schön finde ich ja noch, wenn er irgendwie am Ende nochmal Paris etwas holt. Und wenn Kittel wirklich jetzt abbaut, dann und ja, man kann es beim Namen nennen.
Wobei man bei Marcel Kittel auch noch bedenken muss, durch das Ausscheiden von Peter Sagan besteht jetzt eine realistische, wenn nicht gar sehr große Chance, das grüne Trikot zu gewinnen. Mhm. Ich denke, es ist für ihn, wäre theoretisch wichtiger, das grüne Trikot zu holen, als noch einen Etappensieg. Weil davon hat er jetzt 12 Stück, ist damit übrigens mit Erik Zabel gleichgezogen, erfolgreichster deutscher Profi bei der Tour de France, was die Etappensieger angeht. Und ja, da wird er auch bei den Zwischensprints jetzt immer ordentlich Körner verschleudern.
Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ganz am Ende nochmal auf die Trikots ein, wenn wir sozusagen die Etappen durch haben. Da ist, glaube ich, dann so der richtige Zeitpunkt, um da mal auch auf das grüne Trikot zu werfen. Kittel also.
Auf alle Fälle, ja.
Kittel also siebte Etappe gewonnen und danach kam dann diese Etappe, die Hochplateau-Etappe, wo es dann ja im letzten Anstieg sozusagen relativ ja, oder sagen wir mal so, von Bergwertung bis zum Ziel, mein Gott, ey. Bergwertung bis Ziel noch eine ordentliche Strecke war, irgendwie sowas um die 15 Kilometer, 12 Kilometer, meine ich, habe ich so im Kopf, 8 Kilometer, irgendwie sowas, 10 plus minus 2
Kilometer. 12 Kilometer waren es, glaube ich, so roundabout, also, ja, ich habe es hier jetzt also 12 Kilometer, ziemlich genau.
Und da hatten wir ja vorher gesagt, könnte eine Etappe für Ausreißer werden. Und du hattest noch gesagt, was hatte ich nochmal gesagt? Degenkolb, ne? Völlig wahnsinnig. Aber naja. Und dann, du hattest, glaube ich, gesagt, Vöckler, ne?
Genau.
Ja. Und dann fiel mir am Samstag, ich mache ja, das sage ich, habe ich das schon mal erwähnt, Team Toto ist in diesem Jahr zumindest, habe ich zu wenig Zeit für, zu kompliziert. Deswegen mache ich beim Cycling-Magazin beim Tippspiel mit. Ist für mich einfacher, kommt meiner stumpfen Art entgegen. Einfach morgens ein Tweet, heute gewinnt blablabla und fertig ist. Und ich dachte noch am Samstag erst so morgens dran und dann habe ich es vergessen und dann wurde es zeitkritisch und dann habe ich hin und her überlegt, was machst du jetzt, wen tippst du jetzt? Ich habe noch kurz Aru auch überlegt, dass der so ein verrücktes Ding versucht. Habe ich dann aber wieder fallen lassen, den Gedanken. Und dann dachte ich mir, ach komm, der Thomas hat Vöckler gesagt, mach doch, was der Thomas sagt, ja? Ich gucke jetzt mal gerade, der wievielte Thomas Vöckler geworden ist. Command F, Vöck. Oh ja, 169. Danke für den Tipp, Thomas.
Ja, aber es hat immerhin sein Teamkollege gewonnen.
Ja gut, davon kann ich mir jetzt nur wirklich
das
keinen Punkt kaufen.
Das Team haben wir schon mal also da okay, richtig getroffen in dem Falle.
Ja, super, aber dann schlage ich das mal vor, dass ich dafür irgendwie Punkte ehrenhalber bekomme, ja? Dafür, dass ich den 170. getippt habe, der aus dem Team des Ersten kommt. Ich werde es mal vorschlagen, so einfach.
Vielleicht kann man das auch einführen, dass es dann einen Teamtipp gibt.
Ja, Vöckler hatte ja auch nur 31 Minuten Verspätung und ist sozusagen mit dem, wie heißt das?
Autobus.
Mit dem Autobus angekommen, genau. Nee, aber beschreibt man die Etappe. Ich hab's nur, ich war am Samstag auf einer Hochzeit und deswegen konnte ich es nur so am Rande mitverfolgen und hab mir die entscheidende Szene hinterher nochmal angeguckt, aber so ein bisschen für die, die es nicht richtig mitbekommen haben.
Die Etappe am Sonnabend wurde vielleicht noch intensiver ausgefahren als die am Tag da drauf, weil es hat ewig gedauert, bis ich überhaupt meine Spitzengruppe absetzen konnte. Am Anfang waren also immer ganz viele unterschiedliche Fahrer vorne. Mal war so eine Dreiergruppe weg mit Greg van Avermaet unter anderem. Und dann irgendwann konnte sich eine ganz große Gruppe lösen. Also so Also die konnte sich nicht wirklich lösen, ist einfach das Feld so ein bisschen auseinandergebrochen. Da waren fast 50 Mann dann vorne. Ja, aber das ist natürlich schwierig, dann so eine Gruppe da irgendwie zum Laufen zu bringen. Und die haben sich dann zwischendurch aufgesplittert. Ja, und unter anderem war mit dabei Emanuel Buchmann vom Team Bora, der zwischenzeitlich virtuell sogar das Maillot Jaune getragen hat. Aber ja, Sky hat dann sich irgendwann eingeschaltet und die haben natürlich gesagt, gut, diese Gruppe wollen wir nicht 7, 8 Minuten weglassen. Ja, und dann im vorletzten Anstieg zum Côte de Viry hat sich das Ganze nochmal aufgesplittet und ja, der Großteil dieser großen Gruppe ist dann mehr oder weniger zurückgefallen und ja, ein kleiner Überbleibsel vorne mit dem späteren Sieger Lilian Calmejean ist dann vorne übergeblieben. Und der hat sich dann in der letzten Steigung, ich meine, es war von Robert Hesing und George Bennett, glaube ich. Nee, es war noch ein anderer Fahrer dabei.
Martin Guillaume?
Genau, ja, richtig. Von denen hat er sich gelöst und kam mit einem Vorsprung von vielleicht 20 Sekunden zur Bergwertung. Und danach war das Ding eigentlich, schien so, als wäre es gelaufen gewesen, aber dann so 7 Kilometer vor dem Ziel hat man plötzlich gesehen, dass der da auf der Straße also Stehübungen quasi macht. Die Ursache dafür war ganz einfach, dass der Krämpfe hatte.
Ja, genau.
Und musste die dann rausdehnen und da dachte man vielleicht, ja gut, jetzt schnappt ihn da der Robert Kesing, aber keine Chance, der ist da nicht mehr rangekommen und der Calmejean hat es dann ins Ziel gerettet, aber man kann sich ja vorstellen, es ist eine ganz kritische Situation, wenn man selbst weiß, also wenn man schon mal beim Radfahren irgendwie einen Oberschenkelkrampf gehabt hat, A, ist es schwierig, den rauszudehnen,
ja.
Und zweitens, wenn er wiederkommt und man dann wirklich weiter tritt, trotz dieser Schmerzen, es besteht ja immer die Gefahr, dass dann irgendwie der Muskel reißt. Ja, und aber er hat es dann glücklicherweise für ihn irgendwie überstanden. Ja, und bei den Favoriten, wie erwartet, hat sich eigentlich, sag jetzt mal, nichts getan. Einzig kurz vor dem Ziel hat es Daniel Martin mal mit einer Attacke probiert, hat es da auf die 4 Zeitbonifikationssekunden noch abgesehen, die es da noch gab, hat aber nicht geklappt. Auch diesen Angriff hat das Team Sky da pariert. Ja, und für Calmejean, der größte Erfolg in seiner Karriere bislang mit 24 Jahren, hat in diesem Jahr auch schon unter anderem die Settimana internationale Coppa e Bartali gewonnen und ich glaube auch den Circuit de la Sarthe. Genau. Also ganz, ganz vielversprechendes Talent.
Etappe, ne? Ja, ja. Ja, genau. Ja, also ich glaube, wer an dem Moment, wo er da mit den Krämpfen zugange war, sag ich mal ganz despektierlich, nicht für ihn mitgefiebert hat und ihm nicht die Daumen gedrückt hat, war entweder Holländer oder hat kein Herz. Also das war wirklich du hast es
ja wobei, man muss ja sagen, Robert Gesing ist ja eigentlich im Tour de France Fahrerfeld der größte Pechvogel, den es eigentlich gibt. Dass der schon an Stürzen miterlebt hat und ja, mit seiner Herzoperation, dass der überhaupt noch wieder zurückgekommen ist, ist grenzt schon ein Wunder. Aber am Tag darauf, ganz, ganz bitter, musste er die Tour de France auch aufgrund eines Sturzes verlassen.
Ja, ich meine das jetzt auch von der Person Hesing mal ganz, also nur, dass wenn einer da vorne steht, sich den ganzen Tag abgeplagt hat, gemüht hat und dann wirklich 6, 7 Kilometer und man weiß das ja auch, ne, also wer von uns, die sich zumindest ab und zu auch mal bei irgendwelchen Jedermannrennen tummelt oder längere Strecke schon gefahren ist, wir hatten ja alle schon mal einen Krampf irgendwann irgendwo und danach fährt man ja auch nicht, also entweder du schaltest den Kopf komplett aus und geht das Risiko ein, das du auch beschrieben hast, ne, also größere muskuläre Verletzungen oder du hast das halt ja auch die ganze Zeit im Hinterkopf, ne? Also das kann ja jeden Moment wieder losgehen und dann kannst du vielleicht nicht mehr irgendwie noch so einfach stoppen oder dadurch, dass du das andere Bein mehr belastest als das, was schon eh krampfgefährdet ist, holst du dir da den Krampf, ne? Also ich erinnere mich, ich weiß, ich glaube, es war sogar dieses Jahr nach Rund um Köln, wo ich bin auch ein Kandidat, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dieses Phänomen, dass man sich gerne nach dem Sport dann nochmal die Krämpfe holt, ne? Zu Hause. Wenn man dann so ein bisschen
geht mir nur so, also beim Sport habe ich nie Krämpfe, aber so, okay. Dafür ganz oft hinterher irgendwann, ja.
Also ich habe mit meiner, um hier aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe mit meiner Frau schon den Deal, wenn sie im Badezimmer Schreie hört, Ne? Also, solange das Wort Hilfe nicht fällt, ignoriert sie es. Und ich möchte nicht mal wissen, was die Nachbarn manchmal denken, was sich bei uns abspielt. Also nach Rund um Köln habe ich wirklich jämmerlich geschrien, weil ich in beiden Beinen Krämpfen hatte in der Badewanne. Und ich wäre fast wie Rudi Dutschke in der Badewanne ersoffen. Also, naja. Also,
ja, aber was man noch dazu sagen muss, für die Mannschaft Direct Energy besonders erfreulich, weil genau an dem Tag hatte auch noch der Teamchef Jean-René Bernardot Geburtstag und das war natürlich für ihn doppelt schön. Und man muss auch sagen, vielleicht war es dann letzten Endes doch die richtige Strategie, ohne den Top-Sprinter Brian Coquart zu Tour de France zu fahren und sozusagen diese 2-3 Mann, die der beanspruchen würde, nicht mitzunehmen und dafür lieber mit Attacken in Fluchtgruppen zu gehen und auf Etappensiege zu gehen.
Ja, also hinterher ist man, wenn es klappt, ne, ist man hinterher immer der Schlaue. Ne, das muss man ja auch mal so sehen. Und in dem Fall hat das einfach geklappt und haben sie das richtig gemacht. War so ein, wie soll man sagen, das ist so eine Etappe in einer normalen, also vielleicht greife ich jetzt dem Gesamtrückblick schon sehr, sehr weit voraus, den wir nach der Tour machen, aber das war so eine Etappe, die dieses Jahr hat irgendwie fast jede Etappe etwas sehr, sehr, sehr Besonderes. Ne? Und bei einem normalen Jahr wäre der Typ einfach ins Ziel gefahren und wäre gut gewesen. Ne? Wäre auch schon schön, ne? Also ein Sieg. Aber dann noch diese Dramatik mit den Krämpfen da rein, das hat auch diese Etappe wieder zu etwas Besonderem bei dieser Tour gemacht. Wie gesagt, fast jede Etappe irgendetwas Besonderes hat, es kann nicht mal einfach eine Etappe so zu Ende gehen, hat man den Eindruck fast. Ne? Also entweder jetzt, um in unserem heutigen Block zu sein, Kittel so knapp, bei dieser Etappe die Krämpfe und das, was gestern alles passiert ist, das reicht ja eigentlich für 2 bis 3 Etappen an Sachen.
Ja, schon, aber man hätte natürlich auch auf dieser Etappe das Ganze etwas anders gestalten können oder kann mir vorstellen, dass da in der Nähe auch irgendwo ja einen anderen passablen Berg gibt, wo man da oben die Ankunft hätte machen können und dann hätte man vielleicht schon an diesem Tag zwischen den Klassementsfahrern so einige Attacken gesehen. Aber hat sich natürlich dann keiner aus der Deckung getraut, weil da oben dann noch diese 12 Kilometer flach zu fahren waren.
Andererseits, ich finde ja auch, also auch bei so einer Tour muss es ja auch die Tage geben das Wort ist sehr martialisch, aber Nebenkriegsschauplätze oder die Seitenstränge oder die Nebenhandlungen, ne, und wo sich solche Fahrer dann auch mal profilieren können oder zeigen können oder solche kleineren Teams die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren.
Für die Marodeure, ja.
Ja, also das gehört ja auch irgendwo mit dazu. Ne? Und es sollte ja noch genug Drama kommen am darauffolgenden Tag. Gestern war so eine Etappe, ich kann mir selten die Zeit nehmen, mal viele Stunden oder lange vom Fernseher zu verbringen. Gestern habe ich das gemacht, weil ich mir irgendwie viel versprochen hatte von der Etappe. Du hast sie auch groß angekündigt. Und ich muss sagen, ich habe mich gut unterhalten gefühlt im weitesten Sinne. Ne, an manchen Stellen habe ich die Hände vor die Augen geschlagen und wollte gar nicht hingucken. An manchen Stellen habe ich geschimpft, an manchen Stellen habe ich mich kaputt gelacht. Sie hatte alles dabei.
Ja, sehr unterhaltsame Etappe. Es ging ja dann.
Ach, eins fällt mir noch ein, das habe ich sogar gemerkt. Erinnerst du dich dran? Hattest du das für heute? Nee, Moment, jetzt muss ich mich erstmal sortieren. Hattest du nicht Markus Burkhardt, für welche Etappe hast du ihn ins Spiel gebracht? Für die Sonntag- oder für die Samstagsetappe?
Also für eine beliebige Etappe. Also.
Ich erinnere mich noch, du hast bei irgendeiner Etappe gesagt, Markus Burkhardt, das wäre doch was. An dem Tag habe ich nämlich auch vom Fernsehen, da muss es am Sonntag gewesen sein, wo Markus Burkhardt in der Anfangsphase wirklich sehr, sehr, sehr aktiv war und immer wieder in die...
Nein, der war am Sonnabend, war der Ende.
Am Sonnabend. Gut, dann war das am Samstag, als ich das nach vormittags gesehen habe. Da habe ich noch gedacht, du hast Markus Burkhardt ins Spiel gebracht und da war er ganz am Anfang. Das fand ich auch so schön, dass man mal die Anfangszeiten einer Etappe gesehen hat, wo diese Phase, muss man die ARD mal loben, dass sie dann auch wirklich von Anfang...
Ja, aber wobei diese Aktion war in meinen Augen relativ... Ja, unglücklich gelaufen, weil man hatte Emanuel Buchmann in der Fluchtgruppe, dann hat sich diese Gruppe irgendwann aufgeteilt und Markus Burkhardt ist dann nach vorne gefahren und hat Emanuel Buchmann quasi hinten allein gelassen. Mhm. Und obwohl, also es eigentlich aussichtslos für diesen Fahrer war, die Etappe zu gewinnen.
Ja, ich dachte nur in dem Moment so, ach, was freut mich, dass unsere Prognose da in so endet. Also dass es natürlich vor dem Hintergrund nicht das cleverste war, gut, das steht auf einem anderen Blatt, ne? Aber in dem Moment habe ich schon gedacht, ach, wie schön, dann bewahrheitet sich das. Kommen wir zum Sonntag wieder zurück. Ich konnte einsteigen oder bin eingestiegen, als es langsam spannend wurde und als ich vorne die Profis anfingen zu bekämpfen, um es so zu sagen. Vielleicht sagst du ein bisschen, wenn du kannst, also wenn du die Zeit hattest, es auch zu schauen, zur Anfangsphase der Etappe was dann, und ich kann dann später einsteigen, sozusagen, wo ich richtig mit Aufmerksamkeit saß, als es zum ersten Zwischenfall Froome kam.
Nö, also ich habe da ja die ganze Etappe verfolgt und von daher okay. Kann ich das auch so wiedergeben.
Ab Start ging es bergauf, das muss man so direkt vorab sagen.
Genau, es ging ja gleich nach dem Start bergan und der erste Angreifer des Tages war Tim Wellens. Man hat gleich gemerkt, es hatte so ein bisschen geregnet und sofort kommt da Tim Wellens aus seinem Versteck hervor und attackiert. Erste Bergwertung dann gewonnen von Thibaut Pinot, der eigentlich aufs Bergtrikot fahren wollte jetzt bei dieser Tour de France, aber man hat dann doch recht schnell gemerkt, dass das so leicht nicht umzusetzen ist, weil er dann doch nicht die Form vom Giro d'Italia hat und da einige andere, wie zum Beispiel ein Warren Barguil, stärker sind. Ja, und nach diesen ersten beiden Steigungen hatte sich da ja eine relativ große Gruppe wieder abgesetzt. Bestplatzierter war dann in dieser Gruppe Carlos Alberto Betancourt aus der Movistar-Mannschaft, der auch zwischendurch im gelben Trikot unterwegs war, virtuell. Ja, und dann ging es in den ersten Ohr-Kategorie-Berg und Sky, die haben halt auf der Etappe dann erstmal eine andere Taktik als auf der vorigen Tagesabschnitt gewählt. Die haben halt gesagt, wir wollen mit möglichst vielen Leuten zum Mont du Chat noch kommen. Und dann hat halt hinten Luke Rowe die ganze Zeit nachgeführt. Also man muss sich vorstellen, Luke Rowe, also ein Roller, der auf der vorigen Etappe zusammen mit Arnaud Demar irgendwo im Gruppetto rumgerollt ist, hat dann den fast einen kompletten Ohr-Kategorie-Berg das Feld angeführt. Und dementsprechend war das Tempo auch nicht sehr hoch. Und ja, aber dann ging es in den Grand Colombier rein.
Der zweite Berg der Ohr-Kategorie,
Und da gab es ja wirklich über einen Kilometer, war es glaube ich, ein Steilstück mit über 20%. Und da hat sich wirklich in der Ausreißergruppe, sage ich jetzt mal, die Spreu vom Weizen getrennt. Also Carlos Alberto Betancourt, ja, der konnte da gerade so mit einem Michael Matthews hochfahren, der da auch in der Fluchtgruppe war. Man muss sagen, es war die halbe Mannschaft vom Team Sunweb in dieser Ausreißergruppe und die waren da auch die treibende Kraft, weil die wollten zum einen mit Michael Matthews diesen Zwischensprint, den es da bei Kilometer 126,5 gab, gewinnen und zum anderen wollten sie mit Warren Barguil die Etappe sowie das Bergtrikot an dem Tag holen. Ja, und diese Spitzengruppe ist dann in ganz viele Teile am Grand Colombier zersplittert, aber vorher noch in der Abfahrt des Col de la Biche hat es halt so ein bisschen geregnet und AG Deuxerre, die haben dann das Rennen zum Explodieren gebracht. Also die haben sich vorne vor das Feld gespannt und Romain Bardet hat halt gesagt, gut, ich fahr mal die Abfahrt mit meiner Mannschaft Vollgas runter, fühle den anderen mal auf den Zahn, mal gucken, was passiert. Und passiert ist, dass es dadurch hinten auf dieser rutschigen Straße viele Stürze ausgelöst wurden. Die beiden großen Leidtragenden dieser Stürze waren Geraint Thomas vom Team Sky, der sich das Schlüsselbein gebrochen hat, ja. Und zum anderen Rafael Majka aus der Bora-Mannschaft, der sich da auch ziemlich schwere Prellungen und Verletzungen zugezogen hat und die Tour de France jetzt am Ruhetag auch aufgeben musste. Emanuel Buchmann, der hatte da noch auf Rafael Majka gewartet, aber der hat gesagt, er soll dann weiterfahren, ist dann auch wieder da in die Favoritengruppe reingerollt. Ja, aber auf dieser nassen Straße
vielleicht auch,
da.
Vielleicht auch noch Contador, ne? Ich bin bekanntermaßen kein großer Freund von ihm. Hat es auch geschmissen da, wenn ich das richtig zweimal
wurde
sogar.
Der wurde wohl nur durch den ersten Sturz aufgehalten. Also okay. Ich weiß jetzt nicht genau, kann auch sein, dass er in den Sturz verwickelt war mit Geraint Thomas.
Also ich hab's eben noch eben durch Zufall gelesen, dass er zweimal, einmal in diesem Sturz, ne, und ein zweites Mal vorher, wo war es denn?
Da kommen wir gleich noch zu.
Ja, okay, machen wir.
Im Grand Colombier. Ja, aber das Feld, die Favoritengruppe war zwischenzeitlich auch in dieser Abfahrt zerrissen. Chris Froome hatte da nur noch einen Helfer und vorne war eine Gruppe von Romain Bardet und noch anderen Favoriten wie Aru, wie Quintana und Sky hat dann aber dieses Loch wieder schließen können und es war eine bisschen skurrile Rennsituation. Vorne macht Agi Dessert Tempo, hinten macht Agi Dessert Tempo, weil die hatten auch 3 oder 4 Mann vorne in der Ausreißergruppe dabei und haben da auch alles in der Abfahrt kurz und klein gefahren. Ja, aber das Ganze ist dann irgendwo wieder zusammengerollt und man hätte dann damit gerechnet, dass vielleicht sich im Grand Colombier schon einer der Favoriten bewegt. Mhm. Ja, bewegt hat sich da Alberto Contador, der da sich, wie soll ich sagen, also etwas unglücklich vielleicht im Rad, also die sind da wirklich auch nur mit 8 oder 9 km/h, denke ich, hochgefahren. In diesem Steilstück hat er sich mit dem Vorderrad irgendwie bei Nairo Quintana eingefädelt und sind dann beide zu Boden gegangen, konnten aber das Rennen dann beide glücklicherweise fortsetzen. Quintana musste dann in der nächsten Abfahrt das Rad wechseln einmal, aber ja, dem ist da nicht allzu viel passiert. Ja, aber dann rollte das bei den Favoriten alles wieder zusammen und die sind dann zu jenem besagten Mont du Cham mit nur noch wenig Rückstand auf die Ausreißer gefahren.
Und da kam es dann zu einer der Szenen, die wohl heute am Ruhetag zu den meist besprochensten, eine von zwei oder meisten Fragen aufwerfenden Szenen ist. Ich beschreibe mal, wie ich es wahrgenommen habe, dann beschreibst du, was du anders wahrgenommen hast und dann beschimpfen wir Aru. Er hat für mich gestern das Trikot des größten Drecksacks der Tour jetzt schon gewonnen. Ich hoffe, du hast andere Meinungen, dann können wir uns darüber streiten. Also, sie fahren in einem mittlerweile dezimierten Feld von, ich würde schätzen, waren es 20, 25 Fahrer vielleicht. An etwa 6., 7., 8. Position, so ein bisschen versteckt im Ganzen, Chris Froome erhebt den rechten Arm, um zu signalisieren, dass er offensichtlich oder anscheinend oder ein Problem hat. Und in dem Moment wirklich, also fast, es sieht aus, als wenn er unter dem Arm durchfahren würde, fährt rechts, zieht in der Mitte der Straße zwischen anderen Fahrern Aru vorbei, sprintet nach vorne und attackiert. Port und Quintana, ich glaube Vogelsang auch. Vogelsang führte, glaube ich, in dem Moment das Ganze an.
Der war erst später rausgefahren.
Ja?
Ja.
Wer führte denn das ganze Feld an? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich nicht mehr sagen.
Warum Bagui?
Ja, okay. Und Aru attackiert. Also das ist die Quintessenz dieser Szene. Und ich habe direkt, also mit Schenkelklopfen, beschimpfenderweise da gesessen und habe mir gedacht, was für ein Drecksack. Und bin mittlerweile immer noch der, also ich habe so viele Theorien, Meinungen und zu dieser Szene jetzt gelesen, gehört und auch mir selber Gedanken gemacht. Und eigentlich bin ich immer noch der Überzeugung. Welche Meinung hast du? Dann übernehme ich mal nur der Diskussion wegen die andere.
Ja gut, also dazu kann man ganz, ganz verschiedene Ansichten haben. Also das eine ist natürlich, es gibt diesen ungeschriebenen Kodex, der früher irgendwann mal gültig war, dass man einen Leader nicht attackiert, wenn er ein Problem hat. Also darüber haben wir jetzt auch schon beim Giro zum Beispiel gesprochen, ja, als da der Tom Dumoulin einem natürlichen Bedürfnis nachkommen musste. Aber für mich stellt sich die Frage, also ist die Frage noch viel größer als dem, sagen wir jetzt mal, unsportlichen Verhalten von Aru, was für ein Problem hatte Chris Froome da an seinem Fahrrad zu beheben? Das war für mich überhaupt nicht ersichtlich. Mhm. Warum hat er das Fahrrad gewechselt? Und das Erste, was Chris Froome macht, nachdem er das neue Fahrrad hat, als sein Bild ist, 5 Sekunden drückt er erstmal auf seinem Computer rum. Das ist für mich eigentlich, das zerstört so mein Bild des Radsports.
Ich in diesem Moment habe ich instinktiv auch gedacht, dass die Romantiker jetzt gerade zu Hause ein Rad schlagen bei der Szene. Ja, aber das lenkt jetzt von der Frage ab, mehrere Fragen für mich. A, hat Aru, ich habe heute in einem Interview gelesen oder in wurde er gefragt und er hat gesagt, er hat es in dem Moment nicht mitgekriegt. Und da frage ich mich, kann das wahr sein? also am Berg.
Das mit Sicherheit nicht, nee, aber ja, gut, also es war sicher nicht die, nicht, keine faire Szene oder beziehungsweise das macht man so eigentlich nicht, muss man ganz klar so sagen, aber Chris Froome hat sich dann ja auch revanchiert und dem Arodan einen Bodycheck verpasst.
Da habe ich laut lachen müssen, weil das Froome mit seinem Körper, den er von 100 Watt Birne stellen kann, um ihn zu röntgen, seinen Körper ins Spiel bringt und damit Aru vom Rad tackeln will. Das hätte ich, also da hätte ich vorher sehr viel Geld drauf gewettet, dass das zum einen nicht funktioniert und zum anderen erst gar nicht erst versucht. Also und das Schöne war auch, also ich war wirklich sehr, sehr stolz, ich kriege jetzt sowas oft nicht mit, aber in dem Moment habe ich wirklich genau gesehen, was da passiert und musste wirklich sehr, sehr breit lächeln.
Ja, aber schmutzig. Gut, es ist halt immer so, dass sowas dann, wenn es im Anstieg passiert, dann sagt man immer, gut, da muss man irgendwie warten auf den anderen. Das haben dann, also die anderen Favoriten haben das ja dann neutralisiert. Und aber also, in der Abfahrt,
also ich habe gelesen, Richie Porte hätte wohl da die Ansage gemacht, was natürlich dann auch immer wieder dieses Fragezeichen, ist Richie Porte eigentlich nur ein verlängerter Arm von Team Sky und so? Das wird da ja wieder so ein bisschen, kriegt dadurch ja auch wieder so ein bisschen Geschmäckle.
Ja, aber gut, worüber wir nachher noch sprechen, in der Abfahrt wartet zum Beispiel eigentlich nie jemand, weil dann einfach das Rennen im vollen Gange ist. Und die Frage ist halt, ja gut, ist das Rennen dann im vollen Gange? Und warum hatte der Froome da dieses mechanische Problem, beziehungsweise welches mechanische Problem hatte er in dem Moment? Also ich habe gestern irgendwo gehört, dass Chris Froome an seinem Rad eine Übersetzung von 38-32 montieren lassen hat. Was, also in den 70er Jahren hätte man den dafür von jedem Rennen ausgeschlossen. Weil das ist absolut Wahnsinn für einen Profi, so eine kleine Übersetzung zu fahren.
Ja, aber wenn es funktioniert, also er war, also ich weiß nicht, ne, wenn er es braucht. Also, dass das stilistisch, also dass er nicht der größte Stilist vom Herrn ist, ne? Das, da brauchen wir uns, da sind wir völlig einer Meinung, ne? Aber wenn er am Ende, was hat wohl ein Armstrong damals gekettet gehabt? Wäre jetzt mal so, der fuhr ja auch in einem ähnlichen Stil. Vielleicht nicht.
Ja, aber nein, der gar nicht so extrem. Also der Froome, der fährt da ja wie eine Kaffeemühle. Also es ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Ja, aber gut, um zurück zu dieser Szene nochmal zu kommen.
Er hat aber das Rad gewechselt, ne? Also zumindest welchen technischen Defekt er auch immer hatte. Er hat ja in dem Moment, anders, wenn er in dem Moment, wo er signalisiert hat, ich habe hier ein Problem, ich brauche ein neues Rad, war ihm ja noch nicht bewusst, dass Aru attackieren wird. Gehen wir, glaube ich, beide von
aus. Ja, hat er ja auch selbst gesagt, er hat das gar nicht mitbekommen eigentlich, dass der angegriffen hat. Und
er war viel mehr damit beschäftigt, ein neues Rad zu kriegen, weil man hat ja auch gesehen, ne, er hat sich nach hinten durchreichen lassen und dann kam ja erstmal das Auto von der Direktion, dann kam noch ein anderes Auto komischerweise, irgendwie neutraler Materialwagen, also er hat jetzt auch noch gewartet, bis er sein Rad hatte, also das war jetzt auch vielleicht gar nicht die cleverste Situation, also wenn er jetzt einen Platten hatte oder so, war er jetzt gezwungen, in dieser Situation aktiv zu werden, ne? Aber wenn es nur ein mechanisches Problem war, dann hätte es vielleicht auch noch einen Moment dauern können. Wir haben später gesehen, dass andere mit technischen Problemen eine Etappe gewinnen können.
Ja, klar, aber also von diesem neutralen Materialwagen wird er spätestens nach dem letzten Jahr, nachdem er da dieses Kinderfahrrad bekommen hat, kein Rad mehr nehmen, denke ich. Also, aber um zurück zu dieser Szene zu kommen, sicherlich, ja, war das eine ziemlich unsportliche Szene, muss man ganz klar so sagen, aber sie hat dem Rennen eine gewisse Würze gegeben, weil danach ging es ja dann richtig rund.
Ja, also dann kam erstmal, nachdem Froome wieder dran war sozusagen in der Gruppe, die von dir beschriebene Szene, wer es nicht gesehen hat, am besten mal YouTube mal kurz schauen, Froome fuhr quasi, sie fuhren eine Kehre nach rechts, Froome fuhr zwei, drei relativ schnelle Tritte, war auf einmal in der Höhe von Aru und hat ihm bang einen mit dem rechten Ellenbogen so mitgegeben. Auch beide aber hinterher, beziehungsweise Aru hat, glaube ich, im Interview hinterher gesagt, also es ist eine ganz normale Rennszene, er hat sein Rad nicht richtig unter Kontrolle gehabt, musste sich abfangen, völlig okay.
Ja, aber die Aussagen beider Fahrer sind auch etwas dadurch verfälscht, dadurch, was halt später im Rennen noch passieren sollte. Ansonsten hätten die, glaube ich, ganz andere Aussagen getroffen.
Genau.
Aber
mach weiter.
Ja, aber wie gesagt, deswegen muss man das alles ein bisschen mit Vorsicht genießen.
Wenn es nicht so verlaufen wäre, sondern anders, dann wären vielleicht auch die Aussagen anders gewesen. Oder man kann auch sagen, beide wussten, dass sie sich jeweils in der einen Szene nicht richtig verhalten haben und wollten deswegen nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen, weil wer selber Dreck am Stecken hat, sollte da mal den Ball flach halten, sozusagen. Machen wir mal weiter. Also es gab danach so ein fröhliches Aussieben, würde ich fast sagen. Ne? Also langsam, aber sicher fielen viele ab. Und die Gruppe wurde immer kleiner und kleiner.
Ja gut, Chris Froome hat dann irgendwann selbst vielleicht mit ein bisschen Wut im Bauch da attackiert. Ja, hat einige da in Schwierigkeiten bringen können. Also der Alberto Contador, der ist vorher schon abgefallen. Dann Nairo Quintana konnte dann das Tempo bei der Tempoverschärfung von Chris Froome auch nicht mehr mitfahren, hat man gesehen, hat dann Rückstand gekriegt. Ja, dranbleiben konnten dann eigentlich nur Fabio Aru, Richie Porte, Romain Bardet und Daniel Martin und Rigoberto Urán. Ja, und bis zum Gipfel herrschte dann eigentlich ja weitestgehend Waffenstillstand. Also da hat keiner mehr irgendwie, wahrscheinlich weil auch keiner mehr so ordentlich zusetzen konnte, da noch viel riskiert und hat sich da nochmal rausgewagt.
Ja, man hatte vielleicht auch, ich kann mir gut vorstellen, einen gewissen Respekt vor der Abfahrt, also keine Angst, aber Respekt und von dem so nach dem Motto, okay, jetzt vielleicht hier nochmal nicht mich komplett blau fahren, damit ich noch einigermaßen runterkomme und dann gucken, wie es unten weitergeht, ne? Und dann kam die Szene, wo, also zumindest mir so ein bisschen der Atem stockte, ich wollte die Wiederholung gar nicht mehr sehen und dachte mir, also wir haben ja beide noch gesagt in der Sendung vorher, hoffentlich geht das gut, ne? Und dann kam noch die Nässe dazu, du hattest glaube ich in irgendeinem Tweet oder irgendwas von dir gelesen, mein Gott, hoffentlich bei der Nässe geht das alles gut, hoffentlich kommen alle runter, das gibt ein Massaker bei Regen und so traurig es ist, wieder warst du der Prophet. Richie Porte hat es einfach erwischt.
Ja, also lässt sich jetzt schwer irgendwie in der Nachbetrachtung auch analysieren, war es jetzt ein Fahrfehler, war es irgendwie, lag da irgendwie Split auf der Straße, ist jedenfalls hat eine Linkskurve auf der Innenbahn, zu weit auf der Innenbahn genommen, ist dann von der Straße abgekommen, einmal quer über die Straße rüber geschlittert, also sein Fahrrad war, also das ist auf der anderen Straßenseite gelandet und er selbst in einem Felsen. Daniel Martin ist dann noch drüber geflogen, der konnte nicht mehr ausweichen. Rigoberto Urán, der ist da gerade noch so davongekommen, genau gleich wie Romain Bardet. Chris Froome, der war vorne weg. Ja, und Richie Porte, da musste dann die Tour de France da beenden und das waren wirklich doch ganz schreckliche Bilder und auch bange Minuten, weil man nicht wusste so recht, was ist da mit dem und hat sich zumindest gleich bewegt und es war auch gleich ein Arzt da. Das war recht gut. Und man muss auch so bedenken, diese Straße, da war vielleicht irgendwie 3-4 Meter breit und da mussten ja hinterher noch alle anderen, sage ich jetzt mal, 160 Fahrer vorbei und man musste diese Unfallstelle ja auch irgendwie absichern. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass da wieder einige so ein bisschen aufgehalten wurden.
Ja, total. Also das waren auch meine, also zum Unfallhergang nochmal, was ich heute noch gelesen habe, ne, nur als Ergänzung vielleicht, ist wohl das Hinterrad blockiert. Warum auch immer, ne, entweder vielleicht zu stark gebremst und das Hinterrad ist blockiert, deswegen ist er seitlich weggerutscht, dann in diesen Grünstreifen rein und dann war alles verloren. Und das war sozusagen dann der Auslöser, warum das Hinterrad so, ne, Bremsfehler, Straße doch nässer als gedacht oder müßig drüber zu spekulieren. Genau mein Gedanke, weil man sah dann relativ schnell einen Sanitäter, einen Arzt oder was auch immer, ne, eine medizinische Fachkraft bei ihm am Boden, ne, der ihn auch am Rücken abgetastet hat. Und da dachte ich auch nur so, hoffentlich, also das wäre, glaube ich, das Erste gewesen, nachdem jemand bei ihm ist, jemand anders irgendwie 20 Meter, 50 Meter weiter hochzustellen, damit der Signal gibt. Ne? Aber ich dachte mir auch, boah, hoffentlich geht das gut, hoffentlich prescht da jetzt nicht noch irgendeiner rein, weil das war wirklich eine enge Kiste da und das war auch eine unübersichtliche Stelle. Und alle Male, die da beteiligt waren, noch im Unglück Glück gehabt. Und für Richie Porte hat es mir echt unfassbar leid. Also die Tage noch irgendwie, ich weiß nicht, ob in der Tour oder Roadbike ein Interview mit ihm gelesen. Der scheint ja echt ein wirklich sehr, sehr, sehr netter Kerl zu sein. Und der Tasmanier. Und das hätte man ihm wirklich, also so da aus der Tour auszuscheiden, muss wirklich sehr, sehr, sehr tragisch sein. Und glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe, Hüfte gebrochen,
Hüftpfanne, ja, irgendwie so und Schlüsselbein.
Schlüsselbein. Man muss schon fast sagen, natürlich das Schlüsselbein. Das wie bei jedem dritten Sturz.
Ja, im ersten Moment hätte man da wirklich Schlimmeres befürchten können. Aber da sind wir, also da gab es jetzt wieder auch am Ruhetag einige Diskussionen. ist die Tourstrecke zu gefährlich etc. Aber ich finde, diese Diskussion führt in eine falsche Richtung, weil mittlerweile ist es einfach so, dass diese modernen Fahrräder sind so schnell geworden. Also wer war es? Irgendwo habe ich das gehört. Irgendjemand hatte bei der Tour de Suisse in einer Abfahrt 135 km/h drauf. Und das wäre mit Fahrrädern, sagen wir jetzt mal von vor 25 Jahren, niemals möglich gewesen. Damit hättest du keine 135 km/h fahren können. Und da sind wir wieder, also für mich führt die Diskussion dahin, dass das Material heute einfach so, ja, sag ich mal, schnell ist, dass Geschwindigkeiten gefahren werden, die du gar nicht mehr handeln kannst. Ja. Also da reicht ein, wirklich einmal eine Millisekunde nicht aufpassen aus, um einen folgenschweren Unfall zu verursachen. Mhm. Und dieses Rad lässt sich halt einfach nur irgendwie schwer zurückdrehen. Aber eigentlich, da wäre es dann
eigentlich gar nicht.
Irgendwo wieder an der UCI, um das Ganze in gesunde Bahnen zu lenken.
Also mein Gedanke war gestern natürlich der erste, warum muss man noch diese Abfahrt plus Ankunft hinten, warum muss man die fahren? Das Ergebnis beziehungsweise das, was dann noch gekommen ist, hat mich dann wiederum, habe ich gedacht, es wäre aber auch schade gewesen, das nicht so zu erleben. Ne? Also es hatte ja seinen gewissen Reiz auch. Und mit dem Reiz meine ich nicht die Abfahrt, ne, da zu sitzen und deinen Fingernägel kauen zu hoffen, dass alle gut durchkommen, sondern dass es danach gekommen ist. Aber dann finde ich einen interessanten Gedanken. Also das sagte ja auch Carsten Miegels gestern in der Sendung, glaube ich. Ne? Also dass diese Fahrräder nichts mehr mit dem zu tun haben, was vor längerer Zeit noch gefahren ist, und vor allen Dingen auch, dass die, wenn er sieht, dass wie jeder Männer bei den Rennen auf den Rädern genauso sitzen und Berge runterfahren, aber einfach. Und wenn die Profis nicht in der Lage sind, das zu handeln, die noch viel weniger, was ich einen sehr interessanten Gedanken war, also dass man sich nicht die Profis da als Vorbild nehmen soll.
Auf keinen Fall.
Kann ich nur unterstreichen. Aber wie würdest du denn, also mal abgesehen, wenn wir sagen, an der Streckenführung können wir nichts ändern. Und ich glaube, der so ein bisschen die Forderung beim Zeitfahren, wir müssen mehr Heuballen und also sozusagen die Strecke entschärfen. Ne? Es gab ja auch vor Jahren mal beim Giro, die eine Strecke, wo man Fangnetze, weil es so gefährlich war, aufstellen wollte. Das ist ja mal abgesehen von dem logistischen Aufwand, die Strecke in der Art und Weise zu sichern. Das ist einfach meiner Meinung nach nicht handelbar. Ne? Du kannst nicht bei so einer Abfahrt, wie viele Kilometer waren das gestern? Ich schätze mal 5, 6, 7. Da kannst du nicht die komplette Strecke
sichern. Wie viele Kilometer? Es waren 13 Kilometer.
Ja. 5, 6, 7 mal 2. Nee, aber du kannst ja nicht die ganze Strecke mit Heulbeinen sichern, ne? Dann komme ich mir auf langsam vor.
Nein, das führt ja auch in die völlig falsche Richtung. Also ich glaube 1974 war das bei der Tour, als glaube ich Merckx seine letzte Tour gewann, hat man diesen Mont du Chat ja auch schon befahren. Und ich denke, es war, also wenn es nicht die gleiche Abfahrt war, aber es war wahrscheinlich dann ähnlich schwer, die Abfahrt, und von daher ist man damals da auch schon runtergekommen mit anderem Material. Ja, also du kannst nicht die ganze Strecke absichern.
Aber wie willst du die Fahrräder langsamer machen? Also meine erste
Frage. Ja, du kannst halt, also ich bin schon eigentlich seit Jahren dafür, dass man kein teamindividuelles Material mehr, sondern zentrales Material vom Veranstalter zur Verfügung stellt. Jeder hat die gleiche Ausrüstung.
Ja, aber das, ich glaube, das wird aus dem Grund nicht funktionieren, da sich dann natürlich alle, wie soll man sagen, alle Radhersteller, alle Bekleidungshersteller, alle zurückziehen. Aus dem einfachen Grund, da sie nicht mehr als Sponsor dann da aktiv sind. Ne? Also ein Canyon, Specialized oder
ja gut, du kannst ja trotzdem deinen Aufkleber draufkleben, aber du musst halt dieses Material so verblompen und solche, also bestimmte Auflagen da dran da bestimmte Auflagen den Herstellern auferlegen, dass du zum Beispiel, ich wäre auch zum Beispiel dafür, solche gefährlichen Abfahrten mit klassischen Aluminiumfelgen zu fahren. Das wäre für mich auch, vor allem, wo wir dann auch wieder bei der Diskussion sind, Scheibenbremsen oder nicht, bei Regen sowas mit diesen Carbonfelgen zu fahren, also das wäre ganz böse geendet. Weil es einfach so in der Vergangenheit sich gezeigt hat, dass das unberechenbar ist. Und ja, da ist die Scheibenbremse ja wirklich ein Vorteil.
Ja, absolut. Also mein erster Gedanke war jetzt, okay, wie kriegst du jetzt am einfachsten und schnellsten die Räder langsamer? Ne? Also dein Gedanke jetzt einfach, ne, wir machen ein ganz klassisches Laufrad, was das Rad nicht schneller macht, ne? Also kein Aero-Laufrad oder sonst was. ja, oder einfach auch breitere, ne, also breitere Reifen, ne? Sonst auch alle mit 30 mm Reifen fahren.
Genau, warum ja? nicht?
Ja, das,
ja, aber da werden lieber irgendwie drei Minuten oder was es dann bringt, wenn ich mit den 23 mm Pneus fahre, anstatt mit 28 mm Pneus. Das wird dann dem vorgezogen, der Gesundheit der Fahrer. Das ist irgendwo nicht, für mich nicht richtig.
Ja, und dann soll man einfach auch die Etappe 10 Kilometer kürzer machen oder 20 Kilometer kürzer wieder. Ne, dann ist es vom Übertragung der Fernseher, für die Fernsehzuschauer genauso. Und es macht ja für uns keinen Unterschied, ob die da mit 100 runterfahren oder mit 80. Ja, also das.
Nein, überhaupt nicht. Und es zeigt sich ja dann, wenn du jetzt auch, sag ich mal, simpleres Material hast, zeigt sich ja immer noch der Unterschied zwischen einem guten Abfahrer und einem nicht so guten Abfahrer.
Ja. Natürlich.
Und es gibt ja, also man darf ja auch den guten Abfahrern jetzt nicht den Vorteil nehmen, dass sie da irgendwo ihre Stärken auch in der Rundfahrt ausspielen können. Das sollte schon sein, aber das wird sich auch so herauskristallisieren, wenn man dann mit anderem Material unterwegs ist.
Ja, die Alternative wäre halt, dass man sagt, okay, ich zeite jetzt die Abfahrt nicht, ne? Also ich nehme von, die Zeit wird hinterher herausgerechnet in irgendeiner Form oder man fährt oben, man hat... Weiß nicht, wie das logistisch funktionieren sollte, ne? Aber von der Idee her, okay, ihr habt jetzt eine Viertelstunde für da runterzufahren, ne? Wie ihr die nutzt, ob ihr jetzt oben Vollgas runterfahrt und unten dann 20 Minuten, 10 Minuten Pause macht oder wie auch immer, euer Bier, ne? Aber das könnte man ja auch so eine Art von Modell, aber das wäre auch logistisch überhaupt nicht zu lösen. Nur,
ja, aber das ist ja, also dann würdest du ja wieder den Wettbewerb verfälschen.
Ja, genau, das meine ich ja, ne? Dann lieber alle das gleiche Material und schwerer, genau. Oder, ja. Also es ist wirklich eine Krux, weil man möchte den Fahrern ja auch wirklich nur, also man möchte ja nicht, dass irgendeiner wegen einer solchen Geschichte rausfällt, weil ich
ja, finde es wirklich fürchterlich. Für mich ist immer so, also auch die Hersteller, also die werden da wahrscheinlich schimpfen, wenn ich sowas sage. Für mich kommt es immer so, hat es so ein Beigeschmäckle. Dieses ganze Material, was die Profis da fahren, ist für mich alles nicht ausgereift, weil wenn ich sehe, wie viele Defekte es da gibt, wo und wie Rahmen brechen teilweise, also es ist ja mitunter vogelwild.
Ja, also vielleicht sollten wir da mal irgendwie nochmal uns so einem Thema ganz gezielt widmen.
Ja, aber da sollte sich auch mal jeder, also je nach Hobbyfahrer eigentlich so ein bisschen hinterfragen und mal gucken, mit welchem Material er da unterwegs ist, weil das ist ja auch teilweise, sieht man auch Leute herumfahren, die ihr Material gar nicht handeln können.
Ja, ich bin gespannt. Also in gut zwei Wochen ist ja wieder Rad am Ring. Da fahre ja auch ich mit fast 100 den Berg runter krieg dann immer Muffen
raus. Ja. Die Fuchsröhre.
Ja, aber da, das ist definitiv immer wieder so ein Anlass, darüber nachzudenken. Und ich kann jedermann verstehen, der das bestmögliche Material haben will oder der glaubt oder das für ihn bestmöglich, ne? Ich glaube, anders, man muss, glaube ich, immer darüber nachdenken, was ist das bestmögliche Material für mich in dieser Situation, bei dieser Veranstaltung. Das scheint mir so das Entscheidende zu sein. Und wenn jemand mit einer Carbonfelge gut umgehen kann, dann soll er das ruhig fahren. Man muss dann halt vielleicht auch ab und zu mal überlegen, was ist jetzt für diese Situation das Richtige, ne? Wenn ich bei einem Rennen wie, sagen wir mal, was fällt mir ein? Also so ein Ötztaler, ne, mit vier Pässen und schweren Bank. Würde ich vielleicht auch den leichteren Laufradsatz mit dem besseren Bremsperformance, also eine Aluflanke, vorziehen gegenüber einem Hochprofil. Wenn ich jetzt ein Rennen fahren würde wie Hamburg, wo es größtenteils flach ist, keine schlimmen Strecken, dass da jemand mit einem Carbon-Laufradsatz unterwegs ist mit Hochprofil, kann ich dann eher verstehen. Ne? Also dass man da so ein bisschen drauf das Material nicht benutzt um des Materials wegen, sondern.
Hängt aber natürlich auch immer von den Witterungsbedingungen ab. Also ich bin da erstaunt, dass es auf, ja, sag ich mal, jetzt großen Bergetappen in den letzten Jahren auch kein Teamchef da mal auf die Idee gekommen ist. Gut, ich setze jetzt mal auf einer Regenbergetappe jetzt bewusst so auf klassische Aluminiumfelgen zum Beispiel, um da in den Abfahrten gegenüber den anderen dann einen kleinen Vorteil zu haben. Also es hat so eigentlich keiner bislang gemacht.
Ja, wird vielleicht mal Zeit. Warten wir mal ab. Vielleicht sollten wir mal anrufen, jemanden, der sich damit auskennt.
Aber auch hier muss ich wieder sagen, die UCI ist wie Luft in dieser Situation.
Ja.
Da würde ich, also die sagt nichts dazu. Weder was Positives noch was Negatives. Und die überlässt die ganzen Teams mehr oder weniger dem Schicksal der Veranstalter.
Hm. Man könnte es positiv formulieren, sie überlässt es den Teamchefs zu entscheiden, was sie möchten. Sie überlässt denen die Entscheidung, wie.
Ja, aber auf der anderen Seite, bei solchen Sachen, wenn dann irgendjemand mit einem Zeitfahranzug rumfährt, wo irgendwie die Handschuhe an den Ärmeln dran sind, bekommt er dann 300 Franken Strafe.
Ja, da, klar. Da, das ist natürlich dem gegenüber völlig grotesk. Da bin ich bei dir. Wird mich auch persönlich interessieren. Ich bin bei solchen, wie meint ihr, könnte man den Fahrer langsamer machen? Also an ihre Vernunft zu appellieren, das wird, glaube ich, nicht funktionieren, da sind wir uns einig. Man könnte jedem ein kleines Segelchen hinten an den Sattel schnallen noch, ne? So ein Fallschirm. Wäre auch eine Lösung. Die Räder schwerer machen.
So ein Fuchsschwanz, ja.
Ja, genau. Die Räder schwerer machen wird auch nichts bringen, weil bergab wäre das ja wieder nur von Vorteil. Was schwebt euch davor? Oder was meint ihr, was man da machen könnte?
Wäre wirklich mal interessant, was die Hörer dazu sagen.
Ja, bei mir kommt auch, außer jetzt wirklich dicke Reifen drauf machen, hätte ich jetzt auch wirklich keine so zündende Idee irgendwie, ne? Irgendwie eine schleifende Bremse irgendwo einführen, dass die überhitzt nur, also
Ja, aber also was denn noch so eine Geschichte ist, habe ich jetzt auch irgendwo gelesen, der Daniel Martin hat wohl gesagt, dass er nur mit einer funktionierenden Bremse danach gefahren ist.
Ja, kann ich direkt erweitern, die Geschichte. Also er hat wohl vom neutralen Materialwagen, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein Komplettrad bekommen oder ein Vorderrad bekommen.
Also in der Wiederholung sieht man wieder irgendwie dieser neutrale Mavic-Mann, also so ein gelbes Männchen mit Motorradhelm, ihm da an seinem Fahrrad irgendwie was wieder einstellt. Sieht so aus, als würde er da den Bremsgriff wieder gerade biegen.
Und er ist dann im weiteren Verlauf der Etappe gefahren, hat dann festgestellt, oh, ich habe nur eine Bremse, ne, was ich mir auch sehr schön vorstelle in der Situation, hat sich dann sogar nochmal hingelegt, also ist nochmal gestürzt, abseits der Kameras, war aber wohl wirklich noch halb so wild und hat dann ein Fahrrad von seinem Teamfahrzeug bekommen und konnte dann sozusagen mit diesem Rad dann, ich glaube, wieder auf die Gruppe von Quintana aufschließen. So irgendwie.
Genau, ja. Und nach dem Sturz ging das ja auch recht schnell, dass er da seinen Schaden behoben bekommen hat. Und ansonsten hat man sich da auch schon so ein bisschen gewundert. Jetzt müsste er eigentlich wieder vorne zur Gruppe Froome Anschluss finden.
Mhm. Nee, da hat sie ihn nochmal geschmissen irgendwo. Und das führte dann halt.
Ja, aber wenn wir das Ganze jetzt weiterspinnen.
Genau, das wollte ich jetzt
sagen. Also die vorne hat man ja dann natürlich nicht rausgenommen. Warenbagida war da, dümpelte da noch so mit so 20 Sekunden Vorsprung
an der
Spitze rum.
An der Stelle, war es jetzt die gleiche Situation, wo man auf Froome gewartet hat, die man jetzt auch hätte warten müssen auf Martin? Ist ja auch so eine Frage, die man sich da stellen kann, muss, sollte. Oder ist Daniel Martin als Favorit nicht so angesehen, dass man auf ihn wartet? Ist er Favorit?
Ja gut, er ist nicht das Maillot Jaune. Also von daher, und vor allem in der Abfahrt hat auch keiner den Mut zu warten. Im Anstieg, wenn ich da warte und gut, die anderen warten nicht, dann kann ich da kurz einen Sprint hinlegen und dann bin ich wieder bei der Gruppe. Aber wenn ich in der Abfahrt warte, dann sind wir schnell 30 Sekunden weg.
Okay. War nicht damals die Abfahrt, war es nicht die Geschichte als mit Cancellara und einem von den Schlecks, da hat Cancellara doch das komplette Feld aufgehalten.
Genau.
Ne, also
das war damals, glaube ich, bei der Tour 2010 auf dem Weg nach Spa.
Ja, ne, in den Vogesen, nee, war das in den Vogesen, nee, davor.
In den Ardennen.
Ardennen, genau. Aber man hätte ja jetzt auch sagen können, also auch unten als man quasi die Abfahrt durchgefahren hat, ey komm, Martin hat das nicht verdient, der kann nichts dafür, wir warten jetzt auf ihn. Also es wäre durchaus im Rahmen des Möglichen, wenn man es gewollt hätte, hätte man es hingekriegt.
Aber auch dann hättest du wieder das Rennen verfälscht, weil dann zum Beispiel Nairo Quintana wieder aufgeschlossen hätte, der am Anstieg abgehängt war.
Der hätte einfach Schwein gehabt, ne? Also er hätte Glück gehabt, klar, eine richtige Lösung gibt es nicht. Ich habe mich nur in dem Moment gefragt, es gilt ja für mich, so zumindest in meinem Verständnis, gilt ja die Regel nicht nur, man wartet auf das gelbe Trikot, wenn es Probleme hat, sondern man wartet grundsätzlich auf einen Mitfavoriten, der ein Problem hat. Das war ja auch damals die Diskussion Schleck, Anni Schleck und Contador. Da war Anni Schleck
ja
auch nicht.
Streng genommen ist das nur eine moralische Frage, weil im Reglement ist es ja nicht verankert. Also rein rechtlich gesehen, also das hat jetzt zum Beispiel auch heute jetzt wieder gelesen, der Angelo Somignan, ehemaliger Giro-Direktor, gesagt, ja, alles, was im Reglement nicht verboten ist, ist erlaubt. Ja, das ist halt die Frage, ob man dann auf diese Art und Weise den Wettbewerb gewinnen will.
Genau. Ne? Und da wiederum dann die moralische Frage, bloß weil Froome jetzt in Gelb ist und wenn jetzt angenommen, Gerard Thomas wäre noch in Gelb gewesen und Froome wäre nicht wegen Gelb gewesen, Gelb, dann hätte Froome ein Problem gehabt, hätte man dann attackieren dürfen und Froome hätte es, ne, dann würde das ja auch bedeuten, dass ich als in der Konsequenz würde es ja auch bedeuten, dass ich als Mitfavorit eigentlich so früh wie möglich das gelbe Trikot haben will, vergessend, dass mein Team dann mehr arbeiten muss, um diesen Schutz zu genießen. Und so habe ich das, so von meinem Verständnis her ist es eher so, dass man sagt, okay, wir haben hier einen Kreis von Favoriten, wo der anfängt und wo der endet, lassen wir mal außen vor. Aber dieser Kreis von Favoriten ist sozusagen durch ihr Favoritendasein geschützt. Und wenn die ein Problem haben, dann attackieren die anderen nicht. So damals auch die Contador-Schleck-Geschichte so ein bisschen. So, und wenn ich das so sehe, dann ist halt nur die Frage gewesen, ist Daniel Martin jetzt einer von denen, die man dazu zählt, ja, also die deswegen auch diesem Schutz unterliegen, dann wäre es meiner Meinung nach sehr falsch gewesen, da zu attackieren. Oder ist Daniel Martin einer, der nur so einer von mehreren ist und deswegen nicht diesen Schutz genießt? Das nur mal so in den Raum geworfen, die Frage, ne? Weil ich finde, die kann man stellen in diesem Moment. Muss man aber
nicht. Ja. Muss man nicht. Nee, also echt schwierig, also ein schwieriges Thema, wo es ganz, ganz viele Aspekte zu berücksichtigen
ja,
gibt.
Und weil es ganz niedergeschrieben ist irgendwo, ne? Also die Regel gibt es ja nicht, ne? Also unter den
Aussagen. Deswegen ist es auch so schwer greifbar, weil das einfach sozusagen niemand dazu verpflichtet ist.
Ja, ja. Okay, wie ging es weiter? Also unten, es fuhr dann, ich kann ihn ja nicht aussprechen,
Warenbagi.
Genau.
Der fuhr noch so ein bisschen vor der Gruppe vorne weg. Mhm. Ja, aber in dem unteren Teil der Abfahrt, also Chris Froome, der hat da so ein bisschen den Bremsklotz gespielt zunächst und dann hat aber Romain Bardet ganz unbeeindruckt von diesem schweren Unfall, ist dann vorbeigefahren und hat da so 20 Sekunden rausgeholt auf die anderen Favoriten mit seinen Abfahrtskünsten. Ja, und unten hat er ihn dann am Fuße, am Ende der Abfahrt hat er dann Bagi aufgefahren, den auch abgehängt. Ja, und dann kam es zur, sage ich jetzt mal, dritten großen Polemik dieser Etappe, nämlich dass zum einen die Astana-Mannschaft Chris Froome geholfen hat, ja, Jagd auf Romain Bardet zu machen, und zum anderen gab es dann noch diesen Zwischenfall, dass die Schaltung bei Rigoberto Urán kaputt war, mhm, und der wohl nur hinten auf dem großen Ring und vorne entweder auf der kleinen Scheibe oder auf der ganz großen Mühle fahren konnte.
Genau. Und was ich gelesen habe oder gehört habe wiederum, er hatte ein Problem, konnte nicht mehr schalten und hat dann zu dem, also wenn diese Geschichte stimmt, finde ich einen ganz sehr großartigen Zug, hat dann zu dem Maverick-Mechaniker gesagt, dann leg's aufs Elfer.
Also, genau.
Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt oder nicht, aber ich finde sie so schön, dass ich möchte, dass sie stimmt. Ne? Also er hat dann gesagt, so, dann aufs Ganze, wahrscheinlich mit dem Gedanken, okay, wenn ich irgendwo hoch muss, dann nehme ich jetzt dann die 39-11. Und genau, alles andere muss ich dann halt irgendwie die 5311 um die Ecke kriegen, ne?
Aber was ich mich immer frage, also bei diesen Mavic-Mechanikern, mhm, da muss ja theoretisch noch jemand also auf dem linken Beifahrersitz hinten sitzen und diesen Mechaniker
festhalten,
an den Füßen festhalten, nee, damit er nicht aus dem Auto fällt.
Oder, das war mein erster Gedanke, also ich habe da schon mal länger drüber nachgedacht, wie die das machen. Das ist es. Oder die haben irgendwie so eine Form von besonderen Gurt.
Ja.
Weil ich kann mir andererseits nicht vorstellen, dass die so viel, also die fahren ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die zu viert in dem Auto sitzen. Ne? Und du müsstest ja auch zwei Mechaniker haben, die gleich gut sind, weil manchmal muss der ja auch auf der anderen Seite arbeiten. Ne? Weißt du, wie ich
ja,
meine?
Aber kommt eher selten vor, dass links irgendwie einer anhält.
Ja, aber wenn, ja, okay, aber ja, lass ich gelten. Nee, ich glaube eher, das ist so ein Gurtsystem oder einfach, der ist sehr tollkühn. Auf jeden Fall hast du, ne?
Also ich würde es mich auch nicht trauen, da irgendwie bei Tempo 50 jemanden in die Kette zu greifen.
Natürlich nicht. Also ich habe mich auch hinterher gefragt, ob die mal vorher und hinterher immer die Finger zählen, ne? Oder ob die irgendwie so eine besondere Berufsunfähigkeitsversicherung, ob die überhaupt eine Berufsunfähigkeitsversicherung kriegen.
Ich habe jetzt aber noch keinen Mechaniker gesehen, bei dem irgendwie ein Finger fehlt. Also von daher ist das scheinbar, haben die da irgendwie einen Trick.
Auf jeden Fall, er hat dann aufs Elfer-Ritzel gelegt, ne? Ob die Geschichte stimmt oder nicht, lassen wir sie einfach so stehen, weil sie schön ist. Und man hatte auch teilweise den Eindruck, boah, der Arme, der musste richtig, richtig, richtig kurbeln, während die anderen dann, vor allen Dingen, wenn er neben einem Froome fuhr, der ja nun das wirkliche Gegenteil dazu ist, sah das schon echt anstrengend aus. Und man dachte halt immer nur so, hoffentlich kriegt er das irgendwie hin, hoffentlich kommt er rum. Und so ging es dann weiter und
ja, aber das Problem war halt, dass Romain Bardet vorne rausgefahren war und schon 30 Sekunden Vorsprung hatte auf die Gruppe mit Froome und es sah ganz danach aus, als würde er an dem Tag ins gelbe Trikot fahren, aber dann hat die Astana-Mannschaft gesagt, gut, wir helfen da dem Chris Froome, wir verhalten uns da wie seine Teamkollegen und fahren den da wieder ran und am Ende waren die die Doofen, weil die standen komplett mit leeren Händen da und haben sogar noch 4 Sekunden auf Chris Froome verloren.
Sehr komische Szene. Ich habe auch nicht verstanden, also ich habe, warum haben, also welchen Weg und außer jetzt die Etappe gewinnen zu wollen. Also man muss vielleicht sagen, ich hatte auch den Eindruck, es haben, die Kommentatoren haben es auch mehrfach geäußert, Vogelsang, der ja eigentlich ein guter Techniker war, war in der Abfahrt schon sehr gehemmt. Also ich hätte in der Situation eigentlich in der Abfahrt schon erwartet, dass Aru und Vogelsang gemeinsam versuchen, Froome unter Druck zu setzen. Ne, dass ein Vogelsang vorab fährt oder irgendwie, aber sie waren, glaube ich, alle ein bisschen beeindruckt, oder nicht nur ein bisschen, sondern beeindruckt von den Stürzen.
Ja, normalerweise wäre Vogelsang neben, könnte man schon so sagen, neben Uran der schnellste Sprinter aus der Gruppe gewesen. Mhm. Aber das war ja also für mich nicht das eigentliche Motiv, sondern das eigentliche Motiv für mich ist so eigentlich, ja, dass sie sich eigentlich damit abgefunden haben, Zweiter oder Dritter zu werden in der Tour de France. Weil ansonsten würde man nicht Jagd auf den Fünften machen. Weil ansonsten, also die logische Taktik wäre gewesen, zu sagen, Chris Froome, du willst die Tour de France gewinnen, du hast sie schon dreimal gewinnen, fahr.
Mhm. Oder ich erkenne die Chance, mit Favoriten wie Contador, Quintana zu distanzieren und Bardet
ja, aber
nicht den Vorsprung zu geben, den er sich vielleicht sonst holen würde. Sozusagen nach dem Motto, okay, wir machen uns jetzt den zweiten Platz sicher, wir haben Froome schon mal einmal geschlagen. Wir sind die einzigen, die eine Etappe gewonnen haben und die wissen, die Froome hier ordentlich distanziert haben. Das gelingt uns noch ein zweites oder vielleicht auch drittes Mal in den Bergen. Dann lass uns jetzt mal die anderen ausschalten. Wäre vielleicht auch ein Gedanke, den man haben kann.
Ja, aber das Problem war, Aru wurde selbst in dem Anstieg einmal kurz von Froome distanziert und von daher würde ich das jetzt nicht so ins Kalkül ziehen. Und Alberto Contador hatte, glaube ich, schon 3 Minuten oben auf dem Gipfel Rückstand. Mhm. Und von daher, ja gut, ob da jetzt Nairo Quintana nochmal ranfährt oder nicht, das war, glaube ich, in dem Moment für die beiden Astana-Fahrer zweitrangig. Mhm. Okay. Also man hat es beim Giro gesehen, als da der Nairo Quintana und Nibali viel kritisiert wurden für diese Aktion, dass sie den Tom Dumoulin da haben fahren lassen. Aber nur so kann es eigentlich gehen, dass du den uneingeschränkten Leader da irgendwie schwächst. Und ja, für mich wurde gestern die Tour de France verschenkt.
Das ist, also so weit würde ich nicht gehen. Also ich sag, Aru hat sich sehr, sehr weit nach vorne ins Spiel gebracht für den zweiten Platz, um es positiv für ihn zu formulieren. Vielleicht beschreiben wir nochmal kurz, wie die Etappe dann ausgegangen ist. Also man hätte, glaube ich, vorher nicht gedacht, dass es so knapp wird bei dieser Etappe. Also im Sinne von auch hier wieder wie bei der 7. Etappe ein Fotofinish. Bardet wurde eingeholt. Und am Ende des Tages hat, wie auch immer, Rigoberto Uran seine dicke Mühle ans Laufen gekriegt und hat wirklich es geschafft, in der letzten Sekunde noch zu gewinnen und fürs Team Candle eine Etappe zu holen.
Ja, man hat gesehen, als da der Vogelsang den Sprint eröffnet hat, da hat der Rigoberto Uran erstmal ein kleines Loch gehabt, weil er erstmal diesen riesen Gang in Schwung bringen musste und der Vogelsang konnte da natürlich dann irgendwo schalten und dementsprechend war es dann erstmal schwierig für Uran, das Ding ins Laufen zu bringen, aber als es dann am Laufen hatte, da ja, hat er dann das Ding gewonnen, aber der Bagui, der dachte halt, er hat gewonnen, hat die Arme nach oben gerissen und er saß schon beim Siegerinterview, das Interview war zur Hälfte durch und dann wurde ihm mitgeteilt, beziehungsweise wurde dieses Zielfoto eingeblendet und man hat gesehen, ups, da hat ja dann doch der andere gewonnen.
Das ist tragisch auch, oder? Oh, ich erinnere mich ja an so manche Szenen, auch Erik Zabel, die gejubelt haben und dann in dem Moment eingeholt wurden und haben es dann aber realisiert. Aber wenn du schon irgendwie auf dem Sieger im Siegerinterview bist, also ich musste komischerweise an die Oscars dieses Jahr denken, wo ja auch irgendwie der Sieger, der Oscar für den besten Film, weißt du, die Mannschaft steht schon oben, macht schon das Interview und dann hieß es, ups, wir haben uns vertan, falsche Karte.
Ja, aber gut, es war, also er konnte sich dann ja immerhin mit dem Bergtrikot trösten, also ich denke, dass also damit...
Boah, das hätte sie mal in dem Moment sagen müssen, komm, ist nicht so schlimm, Kleiner, nimm hier das Bergtrikot.
Ja, schon, aber es ist ja, also nicht, war wahrscheinlich bei dieser Tour auch nicht seine letzte Chance, irgendwie eine Etappe zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Rigoberto Uran bei dieser Rundfahrt, erstaunlich, wie er dann doch wieder zu der Form von vielleicht schon von vor 3-4 Jahren gefunden hat, als man dachte, es ist vielleicht neben Nairo Quintana derjenige, der die großen Rundfahrten in den nächsten Jahren bestimmen kann und in den letzten 2 Jahren kam da ganz, ganz wenig, aber in diesem Jahr, da hat er im wahrsten Sinne des Wortes seine Brennstäbe da wieder aktiviert.
Ja, stimmt, also im Jahr 15 hat er den Grand Prix in Quebec gewonnen. Dann 16 nix.
Ja, und der war ja schon Zweiter beim Giro d'Italia.
Mhm. Ja, und bei der Katalonien-Rundfahrt Zweiter im Gesamtklassement, Zweiter Olympische. Ne, also er war zweimal sogar schon Zweiter, 13 und 14.
Genau.
Und auch so ein Fahrer, wo ich glaube, dass das Team Sky nicht gut getan hat in den Jahren. Also da.
Ja, das kann man auch so sehen. Also jetzt bei Cannondale hat er da dann halt, jetzt ist er relativ unbeschwert in diese Rundfahrt reingegangen und hat einfach nicht den Leistungsdruck, denke ich, und kann da ganz unbeschwert fahren. Und das ist eigentlich in den, nimmt man jetzt mal die Top 10, bislang die Überraschung. Mhm.
Auf jeden Fall. Und ja, danach kamen dann die üblichen, ne, also Froome, Bardet, Aru, Vogelsang. Ich dachte noch bei Bardet, als er dann losgestiefelt war, ich so, verdammt, da hatte der Thomas doch recht mit seinem Tipp, dass der eine sehr, sehr große und entscheidende Rolle spielt. Tut er ja in gewisser Hinsicht auch, aber ja.
Ja, aber man darf gespannt sein. Also man hat gesehen, in dieser Abfahrt von Mont du Char, Romain Bardet mit Abstand derjenige, der die Abfahrten am besten runterkommt. Und es kommen jetzt noch so, na, also die Etappe zum Beispiel nach Serge Chevalier von Galibier runter. Mhm. Und jetzt in den Pyrenäen kommt auch so eine Etappe. Na, da darf man gespannt sein, ob da die Argisère-Mannschaft, die sich gestern auch extrem stark präsentiert hat, fast schon so stark wie das Team Sky, da nochmal was probiert. Und Team Sky darf man nicht vergessen, jetzt auch, wenn es vielleicht in der Breite ein sehr gutes Team ist, geschwächt natürlich durch den Sturz von Geraint Thomas, dann war der Zweite im Gesamtklassement.
Im Prinzip gleiche Situation wie im Team Movistar, ne? Ein bisschen anders, weil ich glaube, Valverde wäre für Quintana mindestens genauso wichtig gewesen, aber Quintana, um vielleicht jetzt darüber so ein bisschen hinüberzuneiten, wie es im Gesamtklassement aussieht, Quintana, muss man sagen, wirklich nur ein Schatten früherer Touren bisher. Kann natürlich sein, dass er nach hinten raus nochmal zulegt, aber mit den Giro in den Beinen kann ich mir das irgendwie nicht so wirklich vorstellen, dass da der jetzt nochmal wie Karl aus der Kiste rauskommt irgendwo.
Ja gut, also es liegt sicherlich bedingt durch den Giro d'Italia, den er da schon in den Beinen hat. Aber was für mich ein bisschen überraschend war bei dieser ersten Attacke von Fabio Aru, als da der Froome den Materialwagen gerufen hat, ist er da recht locker mitgefahren und hatte dann mitten im Anstieg plötzlich Probleme und ist da in eine Krise gefahren. Hm. Ja, aber wird man sehen. Also ich denke, in der dritten Woche kann er da vielleicht schon noch ein bisschen zulegen.
Der Spannung wegen würde es mich freuen, ne? Aber mir fehlt allein der Glaube daran. Weil
ja, und vor allem, er hat ja eigentlich auch nichts, also man hat gesehen, schon nach dem Grand Colombier war Nairo Quintana isoliert. Hm. Und da hatte Chris Froome, glaube ich, noch 5 oder 6 Teamkollegen an seiner Seite.
Ja, so richtig, richtig kommt da nichts. Schade, aber vielleicht müssen wir es am Ende, werden wir es nochmal ganz am Ende der Tour beurteilen können, aber diese Versuche des Doubles scheinen immer weniger.
Wobei im nächsten Jahr, muss man sagen, ist die Zeit zwischen Giro d'Italia und Tour de France nochmal um einiges länger, mhm, weil durch die Fußball-Weltmeisterschaft die Tour de France erst später beginnen wird.
Ah, okay. Gut zu wissen. Das gehört eigentlich nicht hierhin, sondern in den Snack, aber ich habe meine Frau fast so weit, dass wir mit dem Wohnmobil zur Tour fahren. Das wäre natürlich mein Traum. Und dann kommst du von München einfach einen Tag rüber. Hm? Das wäre doch was. aber gut zu wissen, dass das im kommenden Jahr später ist. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Ja, also Quintana, leider Gottes nicht die Form bis dato, die wir uns von ihm erhofft haben oder die für die Spannung der Tour förderlich wäre. Genauso fast noch tragischer, muss ich sagen, Contador. Jetzt, wie gesagt, bei der Etappe zweimal zu Boden gegangen, aber auch insgesamt wirkt er so ein bisschen saft- und kraftlos im Vergleich zu früher, woran es liegt.
Ja, generell kann man da die Frage stellen beim Team Trek-Segafredo, die im Frühjahr, also wenn ich da so zurückdenke an die Baskenland-Rundfahrt, Katalonien-Rundfahrt, als Mannschaft mit ihren Bergfahrern echt stark waren, wo die auch in der Spitze mitgefahren sind, ja, aber jetzt bei der Tour de France alle recht mau auftreten. Also auch ein Pantano hat da nicht das Niveau der letzten Tour, als er da bei IAM allen um die Ohren gefahren ist. Auch ein Bauke Mollema, wenn er jetzt schon den Giro d'Italia in den Beinen hat, aber dann doch nicht letzten Endes da, wo man sich ihn vorgestellt hat.
Also, ich fange ja fast an, Mitleid zu haben. Ne? Also, die Steakindustrie hat es dieses Jahr nicht so gut mit ihm gemeint, dem lieben Alberto. Das muss man einfach so sehen. Wen hätten wir denn noch so? Also, ne, klar, Bardet, Aru, Froome, das sind, glaube ich, die man im Moment, also wenn ich jetzt auf ein Podium tippen müsste, dann wären die drei schon diejenigen, die ich da vorne sehen würde.
Ja, und dann so Rigoberto Urán ist da so derjenige, der Outsider, also der da so ein bisschen im Windschatten der drei mitfährt und wenn sich da.
Ja, aber vielleicht, wenn es einer von den
drei streiten, ja, kann
genau,
sich dann der vierte
freuen. Ne, also es muss ja nur mal ein Aaron richtig schlechten Tag haben oder dann braucht leider Gottes nie, ich wünsche es niemandem, aber es kann immer was passieren und Urán würde ich jetzt auch sehen, so der Erste, der aufs Podium schielen kann von denjenigen, die da noch so vorne rumtouren. Vogelsang war ja auch so ein bisschen, dass man gesagt hat, vielleicht so die ein Teil einer Doppelspitze auch noch mit fünfter Position jetzt gut in Schlagweite. Daniel Martin Platz 6. Auch in Ordnung, ne? Könnte man, das sind so, ich sag mal, erweiterte Podiumskandidaten. Simon Yates, mittlerweile relativ gefestigt im weißen Trikot. Also wir hatten ja schon gesagt, wie schaut's aus, wenn als Sagan raus ist mit Emanuel Buchmann, wird man sich für ihn dann aufopfern? Wird er dann die Position einnehmen? Man hat es gesehen bei dem einen, du hast gesehen, wer war es, der gestürzt? Maika war gestürzt, ne? Und Buchmann war da geblieben. In Hinblick auf das weiße Trikot mir sicher nicht die schlauste Entscheidung.
Nee, gut, dass man ihn da hat warten lassen, ja, mit Sicherheit nicht die schlauste Entscheidung, aber man musste erstmal abwarten, wie es dann dem Kapitän geht, also von daher auch irgendwo verständlich.
Ja,
ist dann gerade, der Buchmann ist dann gerade noch auf der letzten Rille da mit den Favoriten bis, glaube ich, 500 Meter des Gipfels des Grand Colombier gefahren, wurde dann abgehängt, kam in der Abfahrt wieder zurück, aber dann am Mont du Chat natürlich auch bedingt durch diesen Effort, den er am Vortag geleistet hat, außer Rang und Traktanten gefallen. Mhm.
Und andererseits sage ich auch einfach mal so, es ehrt ihn ja, also er ist noch ein junger Fahrer, ne? Und wenn er da seinen Kapitän auf dem Boden liegt, dass er da anhält und sich da mal einen Überblick verschafft, muss man so zu sagen, auch durchaus nachvollziehbar. Und jetzt vom Charakterlichen her finde ich, das ist ein Zug, den man durchaus positiv sehen kann. Aber Simon Yates würde ich mal sagen, sehr, sehr klar auf, ne, wenn nichts Unvorgesehenes passiert, auf weißem Trikotkurs. Also da hat er jetzt auch schon fast 3 Minuten auf Luis Meintjes und Pierre Latour schon 3,5 Minuten. Das sieht sehr, sehr gut aus für ihn. Und Mountain-Trikot, also jetzt mit 60 Punkten hat man da schon so ein bisschen, also da kann man schon mal hinschielen auf die Wertung, da bildet sich jetzt im Moment was. Und hat Warren Barguil, sprich ich es richtig aus? Barguil?
Barguil, ja.
Barguil, wie du es eben gesagt hast, hat sich zumindest damit getröstet und mit 60 Punkten nach dieser richtig, richtig schweren Etappe natürlich den größten Vorsprung, den man nicht haben kann, aber mit 60-30 mehr.
Ja gut, ich weiß nicht, inwiefern da der Primoz Roglic auf das, also der Zweitplatzierte mit 30 Punkten, da auf dieses Bergtrikot fährt, kann ich mir schon vorstellen, aber ansonsten wäre sein nächster richtiger Widersacher, der gezielt auf das Bergtrikot fährt, Thibaut Pinot, und der hat gerade mal 17 Zähler.
Mhm. Ja, so ein Mollema. der unter anderen Umständen vielleicht da auch jemand wäre, der mitfahren würde, aber naja, Daniel Martin noch dabei. Und kommen wir noch zum gepunkteten Trikot, was vielleicht, nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt, von dem Ausscheiden oder Disqualifikation Sagan eine Brisanz bekommt, die wir die letzten Jahre nicht hatten. Da im Moment Kittel relativ unangefochten auf dem ersten Platz. Mit 212 Punkten vor Michael Matthews, 160 vor André Greipel, 130 vor Christoph mit 113.
Du meinst das grüne Trikot?
Was habe ich gesagt?
Gepunktete.
Nee, Kittel im gepunkteten. Da fand ich ja eher im gepunkteten.
Man sagt zwar das gepunktete, also das, das, wie soll man sagen, das punkte Trikot, aber nicht gepunktet. Ja.
Genau, im grünen Trikot, Marcel Kittel hat auch einen schönen Tag im grünen Trikot gestern, ne? Hat Bilder hinten gesehen. Das dauert dann mit der Siegerehrung auch ein bisschen länger, weil der musste ja auch erstmal ins Ziel kommen. Ne?
Ja, weil gestern muss man generell sagen, also ganz viele Fahrer sind entweder knapp im Zeitlimit geblieben oder aber aus dem Zeitlimit gefallen, wie zum Beispiel Arno Demar und noch 3, glaube ich, weitere Fahrer von FDG, also die halbe FDG-Mannschaft.
4.
Weil man sie einfach.
Achso, ja, genau, insgesamt 4. Insgesamt 4.
Weil man sie zurückbeordert hatte, um auf Arnaud Demar zu warten und den ins Ziel zu fahren, hat man jetzt die halbe Mannschaft verloren. Mhm. Also im Fußball hätte man dann wahrscheinlich den Trainer angezählt.
Ja. Also insgesamt gestern Robert Kresink, Manuel Mori gestürzt, Richie Port gestürzt, Gerald Thomas gestürzt. Und dann Mark Renshaw auch noch rausgeflogen, die von dir angesprochenen FDG-Leute und der Bruder von Peter Sagan hatte dann auch keinen Bock mehr. Der ist dann gestern auch ein bisschen langsamer gefahren. Matteo Trentin raus und Jules van Empen. Also insgesamt hat es gestern 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 Fahrer erwischt, was ganz ordentlich ist. Also noch 181. An dem Maika ist dann heute noch ausgestiegen.
Genau.
Ne? Sind wir noch bei 180 Fahrern, was schon ja, ordentliche Dezimierung
Feldes,
ja. Bedeutet. Aber so ist die Tour. Ne? Und eigentlich sind wir noch, also wir sind bei Etappe 9, da kommt ja noch einiges. Ne? Also wenn das so weitergeht, dass die aussteigen, wie die fliegen, dann wird das noch interessant, sage ich mal.
Ja, aber gut, wir hatten ja jetzt schon die Königsetappe.
Ja, aber die fahren sich ja trotzdem noch oft genug irgendwie blau und ich sag mal von 100.
Ja, da weiß man nie, was da noch kommt. Also von dem her kannst du da schon auch Pech haben und da jetzt nach der Königsetappe noch die Tour vorzeitig verlassen müssen.
Ja, also insgesamt von 219 Fahrern maximal noch 280 im Rennen. Da muss man sich einfach mal vor Augen führen, dass da 39 Leute schon die Segel gestrichen haben. Das finde ich eine, kommt mir jetzt, müssen wir mal schauen, ne, wie das in den letzten Jahren war, aber 39 finde ich nach 9 Etappen schon wirklich viel. Also das bedeutet ja, dass in Runde 4,5 Leute jeden Tag ausgestiegen, ja, 4,5 Leute jeden Tag ausgestiegen sind. Oder
ja, aber also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da jetzt so viele Leute schon die Tour de France da beendet haben.
Habe ich mich verzählt? Also entweder ich habe einen Denkfehler. Also es wurden die letzte Startnummer, die vergeben wurde, war Startnummer 219. Entweder.
Ja, aber also ich glaube gar nicht, dass da.
Ach nee. Ah, ich habe den Denkfehler. Wie dumm von mir. Es gibt ja nicht die Startnummer 200 und auch nicht die 190. Also man
Du musst ja immer pro Mannschaft einen, also sozusagen abziehen. Also
3, 6, 100, 9, 12, 15, 18.
198 Fahrer sind es doch, die gestartet sind.
Ah ja, okay. Ja, dann sind es 17. Okay, das kam mir auch gerade hoch vor, aber naja, da habe ich mich mal selber ausgetrickst. Ja, aber immerhin finde ich das noch eine hohe Zahl. Müsste man mal vergleichen. Also das hatten wir, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr, weiß ich noch, dass wir darüber gesprochen haben, dass erstaunlich wenige ausgestiegen sind, was bei irgendeiner Rundfahrt.
Genau.
Dieses Jahr dann halt mal ein paar mehr. Mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Apropos, wie es sich weiterentwickelt, wie geht es denn die nächsten Tage weiter? Wir haben vorab gesagt, wir werden... Es gibt zwei Möglichkeiten jetzt für uns, Aufnahmeszenario technisch. Es passiert viel und nach den letzten Tagen und Etappen zu urteilen, kann das durchaus sein. Dann würden wir am kommenden Donnerstag eine Sendung machen. Wenn weniger passiert, dann am kommenden Sonntag. Also die Donnerstagsfolge wird sozusagen eingeschoben, wenn ordentlich Action ist. Und dafür würde ich sagen, gucken wir mal so ein bisschen mal, was jetzt ansteht an Etappen.
Ja gut, morgen haben wir eigentlich so eine klassische Sprinter-Etappe nach Bergerac, nach dem langen Transfer. Also die Mannschaften sind jetzt da in zwei Flugzeuge gestiegen und da haben den Transfer zum Ruhetag vollbracht und wir haben da jetzt den Ruhetag abgehalten. Ja, und dann...
Ich denke mir bei sowas immer... gibt ja noch diesen relativ berühmten Film von der, was war es, neuseeländischen oder irgendwas südamerikanischen Footballmannschaft, die abgestürzt ist. Stell dir mal vor, da stürzt jetzt so ein Flieger ab. Stell dir das mal vor. Ob die sich trennen? Weißt du, ob die eine Hälfte in dem einen Flieger und die andere Hälfte in dem anderen Flieger, damit, wenn es abstürzt, so zumindest eine Hälfte durchkommt?
Ja, weiß ich nicht. Also nein, glaube ich nicht, dass die an solche Eventualitäten da denken.
Ich hoffe es nicht. Aber es ist vielleicht auch nur etwas, was in meinem Krankenkopf vorgeht. Genau, also morgen wird es mit an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit dann nach dem Ruhetag von, also du hast mich am Anfang schon darauf hingewiesen, es geht jetzt Richtung Pyrenäen sozusagen. Ne? Also so klassisch wird langsam, aber sicher Pau ange...
Po.
Po. Ich sage immer Pau. Kann ich mir nicht merken. Wird angesteuert und das mit jetzt einer Etappe nach...
Das hat immer irgendwas mit Bergen zu tun und den Pyrenäen.
Das Pau.
Ja.
Mhm. Ja, ja. Bei Pau muss ich immer dran denken an die Etappe von 2003, als Vinokurov gewonnen hat und Jörg Jaksche bei... Wer war es? Manchebo? Helf mir doch.
Hm?
Der Sturz.
Beloki, aber Beloki. Das war in den Alpen.
Echt?
Das war in Gap.
Gap? Gab und Pau, das sind doch die zwei Namen mit drei Buchstaben, wo ein A in der Mitte ist. Deswegen verwechsel ich das.
Okay.
Gab. Ja. Ja, genau, es war Gab, nicht Pau. Mein Gott, ey. Heute sammle ich aber hier nicht viele Pluspunkte bei den Hörern mit Wissen, das muss ich zugeben. Aber immerhin wusste ich noch. Und Jörg Jaksch kniete bei ihm, das wusste ich auch noch. Aber mehr auch nicht mehr. Schaut
ja,
mal wieder.
Armstrong ist durch die Wiese gefahren.
Genau. Schaut mal wieder Höllentour, dann wisst ihr sowas auch. Dann wisst ihr, dass es Gab war und nicht Pau. Po, Entschuldigung, Po. Also morgen Sprintankunft in Percherac. Ich tippe morgen einfach mal auf Greipel, weil ich es ihm so sehr wünschen würde. Kann ich jetzt eigentlich direkt live, bevor ich es morgen vergesse, in meinem Tippspiel tippen. Wen hast du morgen auf der Liste? Demar ist ja jetzt raus, ne? Also
einen der Sprinter, ja. Also es ist schwierig auszurechnen jetzt. Ich glaube nicht, dass da der Marcel Kittel wird sich ja auch schon ein paar Kräfte vergeudet haben, und vergessen wir nicht, mit Matteo Trentin ist jetzt ein wichtiger Sprinthelfer auch noch ausgeschieden, beziehungsweise ist aus der Karenzzeit gefallen. Mhm. Ja, und ist dann die Frage, inwiefern das Team bei den Klassementsambitionen von Daniel Martin da noch Jagd machen kann auf etwaige Ausreißer. Mhm. Also ich glaube schon, dass sich da noch genügend Sprinterteams finden, um da die Ausreißer zurückzuholen. Also ich kann mir auch vorstellen, nachdem Alberto Contador eigentlich in der Gesamtwertung keine Rolle mehr spielt, dass da auch vielleicht ein John Degenkolb gewisse Ambitionen anmeldet, da auch vielleicht mal auf einen Etappensieg zu spekulieren. Ja.
Okay. Also die Personalie Degenkolb wäre mir jetzt nicht so in den Sinn gekommen, dafür erschien es mir dann doch zu sehr ganz eben ehrlich, aber.
Ja, gut, es ist halt ein Flachsprint. Also von daher kann man da schon wieder auf Marcel Kittel eigentlich nach den bisherigen Ergebnissen tippen. Aber wie gesagt, ich denke, das wird dann ein ziemlich chaotischer Sprint, wenn es einen Sprint gibt, und ja, ziemlich eng auch. Nicht mehr so eindeutig wie bei den letzten Malen.
Okay, also du sagst Degenkolb mal, ich sag Greipel. Im Prinzip kann man das auch dann sozusagen.
Was natürlich, also ich habe vorhin gelesen irgendwie auf in so einem sozialen Netzwerk, dass
in einem sozialen Netzwerk
Marcel Kittel heute nur auf der Rolle gefahren ist, weil es den ganzen Tag wohl geregnet hat.
Okay.
Und das ist natürlich ein Faktor, der für die nächsten Tage, oder sollte es in den nächsten Tagen regnen, oder hätte es auch gestern geregnet, der die Tour de France zu einem ganz anderen Rennen macht. Mhm. Weil wir haben gesehen, in den letzten Jahren, als wir mal Regen bei der Tour hatten, im Hochgebirge oder sei es auch auf den Flachetappen, ist es plötzlich ein ganz, ganz anderes Rennen, weil viele Fahrer leiden zum einen unter der Hitze, kommen mit Regen besser zurecht, und auch die Straßenverhältnisse und auch die Fahrweise der Fahrer ist dann eine ganz andere. Also das könnte bei der Tour de France auch jetzt das Gesamtklassement, wenn man das jetzt mal nimmt in den Bergen, das ganze Rennen komplett auf den Kopf stellen. Sollte es regnen.
Ja, absolut. Also dann würde ich zum Beispiel auch die Chancen eines Boston Hagen und Christoph, ne, die ja, ich sag mal, wetterfester sind. Ne,
du meinst, sie sind als Norweger eher Regen gewohnt.
Nee, so meine ich das gar nicht, aber habe ich so irgendwie, vielleicht sind sie das auch, vielleicht muss man, ich erinnere mich dran, Markus.
Ja gut, bei dem Alexander Christoph hat man ja schon gesagt, dass er da ein bisschen zu dick ist, vielleicht hat er sich da ja so eine gewisse Fettschicht angefuttert, um dann bei Regen da resistenter zu sein.
Ja, und der Markus hat ja auch gesagt, ich glaube, als er nach Norwegen, lieber Markus, korrigiere mich bitte per Kommentar, wenn du das hören solltest, als er nach Norwegen gezogen ist, hat es, glaube ich, die ersten, ich weiß nicht, ob 100 Tage, 3 Monate oder irgendwie so ein Zeitraum, jeden Tag geregnet. Ne? Also das ist ja jetzt gar nicht irgendwie blöd gemeint. Ne? Vielleicht ist er da weniger sensibel als jetzt der Sonnenkönig Contador. Ne? Das ist ja gar nicht schlimm. Im Gegenteil, also es ist ja eher gerecht, dass er dann auch mal sozusagen zum Zuge kommt bei schlechtem Wetter. Und wenn es für die Spannung der ganzen Tour förderlich ist, ey, immer, bin ich auch für. Und das betrifft dann natürlich auch direkt dann den Mittwoch. Auch Flachetappe, braucht man also eigentlich gar nicht so groß irgendwie zu sagen. Gleiches Spiel wie am Tag davor.
Ja, aber also die Chancen in den nächsten beiden Tagen auf deutsche Etappensiege stehen ganz, ganz gut. Weil wir haben da mit Marcel, nicht nur Marcel Kittel und André Greipel, sondern auch John Degenkolb, wenn ich jetzt mal dran denke, Nikias Arndt, der hat sich da auch in der Superform präsentiert. Gut, der wird jetzt wahrscheinlich für einen Michael Matthews fahren müssen. Mhm. Aber auch zum Beispiel mit Rick Zabel und Rüdiger Selig da auch noch ganz heiße Eisen im Feuer.
Ja, wir hatten ja nicht ohne Grund an dem einen Tag Top 10 4 deutsche Fahrer. Ja, also das,
die da auch irgendwie mal so ein Ding abschießen können, wenn sie gut positioniert sind.
Ja, total. Oder vielleicht hat das Glück haben, mal in einer Ausreißergruppe, also ich weiß jetzt nicht, ob einer der zwei, da müssten schon irgendwelche komischen Sachen passieren, dass in den zwei Tagen irgendwelche Ausreißer durchkommen, ne? Dafür sind die Sprinter noch zu hungrig. Aber wer weiß, was passiert, ne? Es kann ja alles und nichts passieren. Rick Zabel ist in der Ausreißergruppe mit dabei und schießt so ein Ding ab, ne? Oder Rüdiger Selig, alles möglich.
Ja gut, bei der Katjuscha-Mannschaft finde ich generell, dass man sich mal was einfallen lassen muss, weil man sieht ja jetzt...
Ach, fahr die mit?
Ja. Ja, der Alexander Christoph kommt da in den Sprints nicht gegen die anderen Sprinter an. Und ja, da frage ich mich generell schon mal, warum probiert es nicht mal ein Toni Martin, wenn man so 4000 Meter vor dem Ziel mit.
Ich habe gerade Tonausfälle. Ich weiß nicht, ob du mich noch hörst, Marc.
Ich höre dich. Ja.
Warum versuchst du den Toni Martin? Natürlich nicht. Ne? Also sie sind in der Mannschaftswertung, das muss man sich mal, ne? Das ist jetzt bei der Tour nicht so die wichtigste Wertung überhaupt, aber nicht
ja, schon wichtig.
Ja, aber 17. Platz da, ne? Da ist, das ist halt nicht das, was man sich als Sponsor auch da vorstellt. Ne? Also Canyon und Alpecin werden da auch mal irgendwann mal ungeduldig werden.
Da muss Alpecin der Mannschaft mal die Haare waschen. Ja,
da muss man der ganze Kopf gewaschen werden, so wahrscheinlich sogar. Nicht nur die Haare. Deswegen, also wäre ja jetzt schön, wenn Rick Zabel da mal einen raushaut. Und dann sind wir auch schon bei der Etappe am kommenden Donnerstag.
Nach Peragut.
Peragut. So eine Etappe.
Über den Porte Ballet, glaube ich, und den Col de Peresourde.
Mhm, genau, dann mit einer ganz, ganz kurzen Abfahrt, um dann wieder, also diese, wie soll man sagen, also die letzten, wie viele Kilometer sind es? Etwa 40 sind im Prinzip ein Anstieg, eine Abfahrt, die zumindest auf dem Papier nicht ganz so steil wirkt, wie das, was wir gestern gesehen haben. Um dann direkt wieder in den Anstieg zu gehen, wieder eine kurze Abfahrt, wo ich mir dann wieder Sorgen mache, ne, so ein, wie Kilometer sind das vermutlich, so 2,5, die schon steiler wirkt und dann nochmal ein ganz, ganz, ganz steiles Ding, ganz am Ende die letzten paar Kilometer, mit so 9-10%, aber da werden sie mit den Messern in den Zehen fahren, glaube ich.
Ja, es ist, glaube ich, ähnliches Profil wie, glaube ich, 2012, als Wiggins die Tour gewonnen hat. Und da hat Valverde diese Etappe gewonnen aus einer Ausreißergruppe raus. Und es war auch diese Szene, die man immer wieder sieht, als sich der Chris Froome umdreht und auf den Wiggins warten muss.
Ja, also Froome-Terrain schließe ich daraus?
Ja, wahrscheinlich. Also für mich so, also jetzt die Eins eigentlich in Stein gemeißelt, wenn da nicht noch irgendwie ein Sturz passiert. Und dahinter geht es dann halt um die Plätze.
Ich tippe an dem Tag nochmal auf Aru. Sein Plus oder Arus Plus ist seine in mancher Hinsicht Explosivität. Ne, das hat man auch jetzt bei der Etappe gesehen. Ne? Also er kann schnell antreten, er kann das Ding schnell machen. Und vor allen Dingen auch so eine gewisse Art von Unberechenbarkeit. Ne? Der verkörpert ja so ein bisschen das auch, was du am Radsport liebst. Ne? Dieses Unberechene mit Herz, das Herz in die Hand nehmen und attackieren. Und wenn es dann in dem Moment alle denken, das ist eine unsportliche Sache, er hat versucht, so ein bisschen das positiv umzuformulieren. Ne? Also er ist, mehr mit Herz als mit Verstand dabei. Und das macht ihn, glaube ich, an so einem Tag, an so einer Etappe so ein bisschen, ja, zu so einem Unbekannten. Und man stelle sich mal vor, dass er zum Beispiel, ganz wildes Szenario jetzt von mir, aber dass er sich im vorletzten, wie heißt der Berg?
Porte Ballet.
So ein anderer Kandidat, der früher zumindest für wilde Aktionen auch bekannt war, er und Contador beschließen, da auszureißen. Ne? Weil Contador vielleicht einen Tagessieg will und Aru schiebt ihm am Abend vorher noch ein paar Scheine unter der Hotelzimmertür zu und sagt, pass auf, du gehst auf Tagessieg, ich hol mir das gelbe Trikot, wir machen da was Großes. So ein Szenario würde ich mir wünschen. Ne? Also das wird dieser Tour, glaube ich. Ich weiß, das ist unwahrscheinlich.
Ja, es kann natürlich sein, dass es da so gewisse Allianzen jetzt zwischen so Enttäuschten, sage ich jetzt mal, gibt. Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass dann Nairo Quintana und ein Alberto Contador vielleicht zusammenspannen und da irgendwie was probieren. Oder ich könnte es mir auch andersrum vorstellen, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben, falls es wirklich eng wird fürs Podium, könnte ich mir vorstellen, dass der Nairo Quintana sich auch mal für Rigoberto Urán einspannt.
Mhm, ja. Können sich,
aber
ich vergesse das immer, können sich Contador und Quintana ab? Gab's da mal?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie sich nicht leiden können, aber ich denke, mit Quintana ist es generell schwierig, weil wir haben das auch schon mal in einer vorigen Folge angesprochen, als Giovanni Visconti da so ein bisschen gegen die Movistar-Mannschaft geätzt hat, sage ich jetzt mal, und gegen Quintana gesagt hat, der redet mit niemanden und ist so arrogant, wirkt so arrogant, ja, und von daher denke ich, dass der da zu keinem seiner Rivalen jetzt wirklich ein Verhältnis hat.
Nee, aber also es ist noch nie was, nee, also hatte ich jetzt nicht in Erinnerung, aber ich vergesse.
Aber selbst wenn er auf irgendjemanden stinkig wäre, würdest du es ja nicht sehen, weil er einfach immer das gleiche Gesicht hat.
Ja, aber jetzt für Äußerlichkeiten, da wollen wir jetzt nicht drüber kritisieren, da kann er ja jetzt nichts für. Also nee, hätte mich jetzt nur interessiert, aber so Szenarien, ne? Also vielleicht macht das die Tour auch noch interessanter, dass es halt diese Verlierer, nenne ich sie jetzt einfach,
ja.
oder Enttäuschten, genau, die Enttäuschten vielleicht, weil es gibt ja noch Chancen, ne? Aber diese Enttäuschten, vielleicht könnten die so das Zündlein an der Waage sein, die das Ganze nochmal interessant machen. Auf jeden Fall könnte das bei dieser Etappe, denke ich mal, eine große Rolle, oder könnte eine Rolle spielen, wenn's,
ja.
Aber es kann auch wieder ganz anders kommen, ne? Und es regnet jetzt die nächsten 3 Tage wie Bindfäden und es passiert rein überhaupt nichts, außer auf den letzten 500 Meter beim Sprint. Weiß man auch nicht.
Ja, aber apropos so Unbekümmertheit und sowas habe ich gestern auch wieder. Gestern Abend habe ich mich noch dazu entschlossen, einen Film zu kaufen für 6 €. Der ist zwar aus dem Jahr 2012, der heißt L'ultimo Kilometro, also der letzte Kilometer, und das ist so eine schöne Dokumentation über, sage ich jetzt mal, 3 Protagonisten. Einmal über Didi Senft, dann über Ignazio Moser, über diese ganze Moser-Dynastie und über Gianni Mura. Mhm. Das ist so ein Radsportjournalist aus Italien, der seine Berichte immer noch auf einer Lettera Trenta Due schreibt, ja. Also auf seiner Schreibmaschine. Und der hat da ganz interessante Sachen erzählt, wie das also früher gewesen ist, dass die Mannschaften auch jetzt, sage ich mal, nicht von der Teamstärke in der Tour, aber rein von der Teamstärke über das ganze Jahr gesehen waren, viel kleiner zum Beispiel, und dass du halt als Fahrer da nicht die Möglichkeit hattest, dich auf die Tour de France alleine zu fokussieren, sondern du musstest einfach alles fahren, weil die Mannschaft nicht alles hatte, nicht so viele Fahrer hatte, und du hattest auch zum Beispiel die Möglichkeit, damals noch direkt mit den Fahrern zu sprechen. Heute verziehen die sich dann nach der Etappe in ihren, weiß ich nicht, in ihren Bus oder in ihren Wohnwagen, wie wir das auch schon gesehen haben, und sind dann vielleicht nur auf der Pressekonferenz zu sprechen. Also es war ganz interessant, das kann man sich auch mal anschauen.
Wenn du so freundlich bist, mir den Link bitte dann in den, dass wir es darunter verlinken können einfach. Ne, dann klar. Können die Hörer, das wird ja mit Sicherheit den einen oder anderen interessieren, den können wir es da verlinken. Ich habe übrigens gerade während der Sendung live noch eine Meldung bekommen, es soll morgen nicht regnen.
Sehr gut, ja.
Habe ich gerade von jemandem, der zumindest dort irgendwo vor Ort sein soll, wenn ich das richtig verstanden habe, mitbekommen. Das auch als Anspielung auf das Rollentraining von Marcel Kittel heute nur. Also morgen kann es zur Sache gehen. Super. Wer gewinnt es am Donnerstag? Hast du einen Tipp? Ich habe Aru schon gesagt. Ich meine, das ist jetzt natürlich, es wird nicht leicht, ne? Aber man muss sich auch mal aus dem Fenster lehnen.
Ich tippe mal auf eine Ausreißergruppe, also die sich früh irgendwie im Rennen absetzt. Mhm. Ja, mit einem guten Bergfahrer und warum nicht wieder Lilian Calmejean?
Okay. Ja, klar, er geht jetzt auf Bergtrikot, und wenn ich an solchen Tagen wandere, wird er sich sichern. Nicht der schlechteste Tipp. Wir sind gespannt. Und wenn ihr uns wieder am Donnerstag hören möchtet, dann drückt uns allen die Daumen, dass wir in den nächsten 3 Tagen großartigen Sport sehen. Wenn es nur so lalala durch die Gegend geht, dann nehmen wir uns den Donnerstagabend frei und machen erst am Sonntag wieder eine Sendung. Das entscheiden wir spontan, und da seid ihr uns leider Gottes ausgeliefert, oder Gott sei Dank. Thomas, ich wünsche dir weiterhin bis dahin eine schöne Tour. Ganz viel Spaß, dass du es verfolgen kannst, und dass wir uns entweder am Donnerstag oder am Sonntag sprechen. Und wünsche es allen Hörern auch. Danke, wie immer bedanke ich mich für alle Patreon-Spender, für alle PayPal-Spender, für alle Menschen, die uns mit einer kleinen Banküberweisung spenden, mit allen, insbesondere den Amazon-Bestellungen Unterstützern. Ne, das kostet euch nichts, aber bringt uns etwas. So equipmentmäßig, ich glaube, mittlerweile hat man es auch mitbekommen, dass wir da aufrüsten konnten. Ne? Unser Hörer Björn hat ja kritisiert, dass der Thomas nicht so gut klingt, das haben wir abstellen können und so können wir uns in der Hinsicht auch verbessern und es durch Erfolg jagen und. Aber das wisst ihr alles schon, das sage ich ja jedes Mal. Nichtsdestotrotz, danke. Und dir, Thomas, noch einen schönen Abend.
Ebenso, tschüss.
Tschüss.